Hallo und herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit Nummer 56 im Januar 2015. Ich bin Joke.
Ich bin Marleen.
Hallo, ich bin Steff.
Ja, da sind wir wieder.
Ja. Wir waren in eine Erdspalte gerutscht und dann konnten wir nicht podcasten mehrere Monate. Jetzt sind wir wieder rausgekrabbelt und jetzt können wir weitermachen.
Ja, es gab gar nicht so richtig, wir hatten uns das nicht vorher überlegt, dass wir eine Pause machen, deswegen konnten wir sie auch nicht ankündigen. Aber irgendwie es kam so was Unpraktisches wie Leben dazwischen. Und deswegen, also, das so ein bisschen dazu geführt hat, dass wir eine längere Pause gemacht haben. Und das ist jetzt immerhin auch schon der zweite Anlauf mit einem konkreten Termin. Und doch endlich mal wieder zu Podcast. Also wir haben es nicht vergessen, wir wollten auch nie aufhören oder sowas. Wir haben einfach, sind halt einfach Dinge dazwischen gekommen. Ganz schnöde. Aber wir wollten auch so ein kleines Lebensupdate machen, ne? Mhm. Genau.
Wir können auch nicht so richtig anschließen an das, was wir die letzten Male gemacht haben. Wir wissen, dass wir irgendwelche zweiten Folgen vorausgesagt haben, die jetzt aber nicht kommen werden. Also heute nicht.
Genau, wir hatten beim letzten in der letzten Folge angekündigt, dass wir die im Mai 2014 war, also fast ein Jahr her, dreiviertel Jahr her, wo wir eigentlich überlegt hatten, wir würden gerne beim nächsten Mal über FLT sprechen, also Frauen, Lesben, Trans-Räume. Das machen wir nicht heute. Nee. Vielleicht machen wir es einfach nicht. Wir machen es einfach nicht. Wir haben mal wieder was angekündigt und versprochen, was wir nicht einhalten. Aber es ist, also wir machen was anderes. Ich hoffe, dass es trotzdem ein ganz spannendes Thema ist.
So wankelmütig.
Ja, wir sind einfach so unzuverlässig und wankelmütig. Morgen Filme, genau, man weiß es immer nicht so genau. Genau, aber wir wollten ein kleines Lebensupdate machen, hatten wir uns überlegt, weil wir ja so lange nicht da waren. Und es sind ja so viele Dinge passiert.
Fang doch mal an.
Wir haben kein weiteres Kind dazu bekommen. Das passiert ja ab und zu mal in unserem Leben, aber nein, das ist nicht passiert.
Einmal. Es ist bisher eigentlich nur einmal.
Naja, aber das war überraschend genug. Das reicht auch eigentlich für den Rest. Ist auch immer noch da, für alle, die es interessiert. 12 mittlerweile. Also Jahre. genau.
Nicht 12 Kinder.
Nicht 12 Kinder, genau. Nein.
Ja, gut. Dafür wäre die Wohnung ein bisschen klein.
Ja. Wir haben auch keine 12 Katzen, nur eine schlafende. Mal gucken, wie lange sie noch schläft hier in diesem Raum.
Wir haben anwesend. Zwei Katzen.
Ja, eine anwesend und eine andere unter Bett sitzend.
Okay. Wir haben uns aus der Felsspalte gerettet.
Genau.
Gemeinsam.
Ich habe gerade gelesen von einer Katze, die ein Baby ein Menschenbaby vom Erfrieren gerettet hat, weil sie sich mit ihrem Flausch auf das Baby draufgelegt hat. Ja. Ja. Das können wir ja dann nochmal verlinken kurz.
Soll ich das mal aufschreiben?
In die Shownotes, Schreibt das mal in die Shownotes, damit wir das nochmal verlinken können. Die Geschichte von der Katze, die das Baby vom Erfrieren gerettet hat.
Auf Katze rettet Baby.
So, weil ich nämlich auf Facebook bin und da kann ich sowas nämlich lesen.
Ein Glück, dass es Facebook gibt.
Genau. Also, eigentlich, also bei mir ist, ich hatte länger nicht gelohnarbeitet. Das tue ich jetzt wieder, seit 6 Wochen. Immer noch und wieder als Softwareentwicklerin. Ja, mehr kann ich eigentlich gerade gar nicht dazu sagen, außer dass es halt irgendwie, ich habe halt irgendwie mich entschieden, es doch nochmal zu probieren mit der IT und mit dem Softwareentwickeln. Das war zwischendurch mal nicht so klar und jetzt habe ich mich aber entschieden, es doch zu machen. Das heißt, ich werde mich jetzt also, habe mich wieder begeben auch in so eine, naja, diese Firma ist halt eine sehr klassische Technikfirma Entwicklung hingelegt, von irgendwie ein paar Typen haben sich zusammengetan und haben angefangen und jetzt sind es irgendwie über 30 Leute oder knapp, ich glaube jetzt sind wir so knapp 30 so, also wir haben irgendwie zu fünft angefangen vor, ich weiß gar nicht wie lange, 10 Jahren, 15 Jahren oder so. Genau, und ich bin da halt unter lauter Männer. So, das kann ich noch sagen, es gibt irgendwie ein paar Frauen, aber die arbeiten fast alle nicht in der Technik und sind auch alle eigentlich erst vor kurzem dazugekommen. Also es ist eine sehr männerlastige und Firma mit allem, was da so an Auswirkungen dazu kommt. Und ich merke schon jetzt so, dass ich so als weiblich, als Frau gelesenes Queerchen da Also ich bin auf jeden Fall die Einzige, da bin ich mir ziemlich sicher, die irgendwie verzaubert ist da. Und ich bin halt eine der wenigen Frauen und ich bin noch wenigen Frauen, die entwickelt dort. Und ich bin halt gerade dabei, mich mit diesen Tatsachen auseinanderzusetzen und merke, dass es so anfängt, mich zu beschäftigen. Vielleicht müssen wir demnächst mal wieder was über Arbeit machen oder so, weil es dann nochmal wieder interessanter wird. So.
Naja. Ja, es wird immer dann interessant, wenn man neu anfängt mit irgendwas, ne?
Ja, oder halt auch diese lange Pause. Oder es lange nicht gemacht genau, hat ich hatte ja eine lange Pause und das der Vorteil von so Nicht-Lohnarbeit hat ja, ist ja dann, dass ich mir viel mehr aussuchen kann, mit wem ich zu tun habe und in welchen Kreisen ich bin und so. Und das ist schon immer ein kleiner Kulturschock dann. Der für mich gerade halt einfach ein Lebensthema ist. So. Und ich versuche da halt irgendwie gerade reinzukommen und klarzukommen und so. Aber ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden. Also jetzt diese Woche war ich nicht so zufrieden und so, aber insgesamt bin ich eigentlich schon, glaube ich, ganz zufrieden, so wie es jetzt gelaufen ist. Und ja, das ist so von mir. Genau. Jacke.
Ja, Jucke. Okay.
Entschuldigung.
Genau, ich hab, auch mir ist was total Tolles passiert. Ich bin seit jetzt Januar, wurde ich angenommen für einen Graduiertenkolleg und promoviere nun in Kunst und werde dafür auch noch bezahlt.
Yay!
Was auch unsere finanziellen Verhältnisse von, also innerhalb weniger Tage grandios verändert hat, zu einem Zustand, der mir bisher noch nicht so passiert ist. Genau, da ist jetzt noch gar nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Ich freue mich total und werde jetzt also die nächsten mindestens 3 Jahre an der Kunsthochschule in Hamburg sitzen und irgendwie so einen Doktor machen. Toll, ich freue mich. Das hatte ich auch irgendwie überhaupt nicht vorhergesehen, dass das so kommen würde. Und
da ein bisschen bemüht hast du dich schon auch um das.
Ich habe mich sehr bemüht darum. Ich habe ein Exposé geschrieben und noch ein Exposé geschrieben und so. Und das, also ich habe schon diesen ganzen Bewerbungsdurchlauf gemacht, aber so vor einem Jahr oder so hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt an der Kunsthochschule promoviere.
Ja.
Genau, das kam dann doch in einem langfristigen Prozess dann doch sehr überraschend. Ja. Genau, was für mich halt bedeutet, dass ich jetzt auch meinen Job gekündigt habe. Also keine lustigen Geschichten mehr über Dildos. Dafür keine schlechte Kellerluft mehr.
Dafür Geschichten über riesige 3D-Drucker.
Genau, oh mein Gott. Ja, die technische Ausstattung so einer Kunsthochschule ist schon ein Ereignis. genau, ich habe, heißt jetzt tatsächlich auch, dass ich die nächsten 3 Jahre, abgesehen halt von der Arbeit an meiner Promotion und der Arbeit in diesem Graduiertenkolleg, keine Lohnarbeit verrichten werden muss.
Das ist ziemlich großartig.
Whatever. Ja, das ist großartig. Habe ich auch bis jetzt noch nicht ganz geschnallt. Ich merke immer so, also neulich hatte ich wieder so einen Tag, da lief ich so rum und dann plötzlich kam es mir so in den Sinn, dass ich jetzt tatsächlich 3 Jahre lang nicht arbeiten muss, also nicht im herkömmlichen Lohnarbeitssinn arbeiten muss. Und das hat mich total umgehauen. Das war echt so, oh, krass.
Und du kriegst dann noch mehr Geld als vorher. Und
ich krieg mehr Geld als vorher. Es ist echt irgendwie
Hammer,
ja.
Suddenly finanzielle ja. Positive Wendung.
Genau.
Was natürlich echt ziemlich gut ist.
Auch diese Verbindung von das Machen, was du machen möchtest und dafür Geld zu bekommen.
Ja, ja, das ist grandios, echt. Wahnsinn.
Schön, dass es sowas noch gibt.
Ja, wer weiß, was sich dann da herausstellt, wie sehr ich da an irgendwelchen Vorgaben dann doch gebunden bin, das ist jetzt noch überhaupt nicht klar. Aber erstmal fühlt es sich total gut an. Erstmal, ja, fühlt es sich so an, als hätte mein Leben gerade so nochmal so einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ganz spannend. Genau.
Okay.
Mal den Schwenk zum Steff.
Achso, ich habe eine neue Brille.
Ja, Mensch.
Müsst ihr jetzt mit umgehen lernen.
Steff. Ihr habt euch vielleicht am Anfang schon gewundert, wer das da ist am Tisch. Das ist Joker mit einer neuen Brille.
Ja.
Ich habe mich auch schon ein bisschen gewöhnt.
Es geht dann doch schneller als
gedacht. Ja, am Anfang habe ich mich nicht so richtig
gewöhnt.
Komisch, ist ja auch was Neues.
Es ist eine ganz neue Brille. Ich trage überhaupt eine Brille seit... Vielleicht habt ihr euch ja bei mir auch gewundert.
Dass wir auch so klar und artikuliert sprechen
können. Ja, ganz intelligent auch. Genau. Plötzlich... ich auch seit August, also das letzte Mal, als ich gepodcastet habe, hatte noch keine Brille.
Nee.
Auf. Oh, Stefan randaliert ja, ja, weil du keine Brille aufhast.
Weil ich, ja.
Da kannst du nicht sehen, wo die Sachen sind. Daran.
Gleich fängt der Kühlschrank an zu protestieren.
Und dann haben wir den Sack.
Und dann haben wir den, genau. Einen Salat haben wir dann.
Ja, bei mir. Ich kann mich erstmal tagesaktuell dafür schon mal prophylaktisch entschuldigen, falls ich etwas viel rumhuste. Ich versuche das zu dämmen.
Also falls ihr Erstickungsgeräusche hört, das ist der Versuch von Steffen.
Ihr Husten zu dämmen. Nein, also ich hoffe, es wird sich in Maßen halten, aber ich kann immer schlecht vorhersehen, wann ich einen Hustenanfall auf einmal habe. Aber so kann ich auch kurz rausgehen. Ich wollte mir nur die Möglichkeit nicht entgehen lassen, heute mit zu podcasten.
Das ist schön.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, genau. Für mich passte das zeitlich auch ganz gut, weil ich bin mittlerweile in der Prüfungsphase meines Studiumsabschlusses angekommen, was sozusagen die letzte Phase vor Ende ist, und habe im September meine Diplomarbeit abgegeben, die ich davor ein knappes halbes Jahr geschrieben hatte. Hurra!
Yay!
Ja, also eigentlich klappt das. Es ist furchtbar, ich kann sowas nicht empfehlen, aber dafür klappt es eigentlich ganz gut mit diesem Abschluss, muss ich sagen. Also eigentlich mit allen Höhen und Tiefen, aber es läuft und ich muss bis März fertig sein und das werde ich. Und bis dahin heißt es dann irgendwie noch durchhalten.
Noch so ein paar kleine Prüfungen.
Noch ein paar, genau. 8 Prüfungen habe ich insgesamt. Seit gestern keine Klausuren mehr, sondern nur noch mündliche Prüfungen.
Yay.
Weil ich gestern die letzte Klausur ja eben geschrieben hatte und ein paar schlaue Sachen von mir geben und das war's.
Sehr kein Problem. Du kannst ihn einfach die Podcast-Folge
ja, vorstellen. Ja, mit freien Sprechen in solchen Situationen fühle ich mich jetzt eigentlich gar nicht so wohl. Ja, ich finde das schon immer sehr aufregend. Meine Hoffnung ist, dass es halt ein so kleiner Rahmen ist, dass es wieder geht. Also wie so bei meinem Podcast, da sitzen eigentlich auch nur 2 andere Leute noch da.
Genau. Und du wirkst immer sehr souverän.
Und in solchen
Situationen, ja wirklich. Immer sehr überzeugend und souverän. Ah, ja, wenn du vielleicht heimlich ganz aufgeregt bist, aber das ist kein Problem.
Okay. Du könntest dein Filzdeckchen mitnehmen.
Und Pastet draufstellen.
Ja. Ja. Tut so, als sei es ein Podcast.
Könnt ihr auch noch so einen Dummy-Rechner irgendwie mitgeben?
Das Ding ist,
Dummy-Rechner?
Ja. Sowas zum Aufklappen.
Aufklappen.
Könnte ich meinen Rechner vielleicht, kann er fragen, wie ich meinen Rechner einfach auf den Tisch stellen kann und aufklappen. Der kann ja auch aus sein, nur damit ich so...
Ach so.
Fürs Gefühl.
Ich dachte, wo kriegen wir denn jetzt noch einen Dummy-Rechner? Also ich habe keine Dummy-Rechner.
Ich hab noch so einen kaputten Rechner, so einen Laptop.
Ich habe auch noch einen älteren.
Das ist aber so ein Anarcho-Sticker drauf. Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht kommen die so gut in so Prüfung. Weil man weiß es nicht. Kommt auf die Prüfung an.
Die meisten Leute, die mich prüfen, kennen mich relativ gut.
Die würden sowieso... Wo ist denn die Anarcho Aufkleber?
Ja. Naja, es ist nicht ganz vergleichbar, weil es doch etwas mehr Vorbereitung braucht, als wir für einen Podcast machen.
Nee, sag bloß.
Und ich muss Gliederungen vorher einreichen und sowas und irgendwelche auch Sachen ausformulieren und sowas. Das muss ich alles vorher schon abgeben. Und mich dann da langhangeln. Also es ist durchaus schon so ein bisschen mehr Referatsstyle und ich mag Referat eigentlich nicht so.
Aber dann ist es vorbei.
Ja, und es sind auch nur, also Die längste Prüfung dauert 40 Minuten und auch das ist nicht die Welt.
Das stimmt.
Ja. Genau. Ja, neben Existenzsicherung und, und sowas und noch ein bisschen Erwerbsarbeiten war das halt mein Hauptding dann doch diese Prüfung. Der Abschluss.
Hör mal auf, damit rumzuklicken.
Ja, gib doch mal ein bisschen weniger mit deinem
Papier. Ich brauche mal irgendwie was in meinen Händen.
Ja, nimm dir Papier und falte uns was
schön. Genau, ich falte so ein paar Kraniche. Mal gucken, wie viel ich am Ende des Podcasts zusammen.
So.
Stefan hat jetzt das Tablet auf das Küchenmesser abgelegt. Die Küche ist ein bisschen klein heute.
Ja, heute. Also heute ist die Küche klein.
Ja.
Also.
Ja.
Es ist ja manchmal wetterabhängig auch, ne? Ja.
Und ob da jetzt noch so eine Katze so einen ganzen Stuhl belegt oder nicht?
Nein, ich glaube, er träumt.
Er träumt bestimmt von dem kleinen Käfer, den er hier zwei Stunden lang
gejagt hat. Jetzt
beobachtet Steff den Kater, wie er im Schlaf vor sich hinmauft.
Ja, genau.
So, genug Geplänkel, oder? Mhm. Ja, ne? Was haben wir noch gemacht? Wir waren im Kino.
Genau.
Mehrere Monate lang waren wir im Kino.
Das stimmt nicht.
Nee.
Wir haben sämtliche monatsweisen Kinogänge in eine Woche gepresst.
Genau.
Wie man das so macht in Hamburg. Einmal im Jahr.
Ja.
Das war jetzt eine super Überleitung. Ne?
Sehr schön.
Das ist wunderschön.
Ja.
Ja.
Also wir dachten, also das hatten wir halt schon ein bisschen länger vor, das aber weil wir den ersten Podcast-Termin auch schon noch letztes Jahr machen wollten, das hat dann nicht geklappt. Aber wir hatten trotzdem den Wunsch, dass wir uns eigentlich ein bisschen über die lesbisch-schwulen Filmtage austauschen wollen oder uns darüber unterhalten wollen, die in Hamburg immer im Oktober stattfinden, jedes Jahr. Und das ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber so Filme wären ja nicht schlecht. Und deswegen dachten wir machen das jetzt trotzdem, auch wenn es ein bisschen länger her ist. Und so ein Podcast ist ja sowieso nicht aktuell, eigentlich.
Mhm.
So.
Ja, und genau. Das ist immer ein großes, ja, es ist einfach so, zählst du den Jahreshighlights einfach.
Genau, wir dachten, wir erzählen mal so ein bisschen, also gleich so ein bisschen allgemein erstmal so und dann ein bisschen speziell zu dem Jahr und dann vielleicht, wenn wir noch Zeit und Lust haben, so viele Filme wie möglich, die wir gesehen haben. Mal gucken, wir haben so ein paar Filme gesehen, aber wir wollten auch ein bisschen allgemein über das Festival sprechen.
Also wir sagen jetzt wahrscheinlich LSF, das heißt Lesbisch-Schwule-Filmtage. Damit wir nicht immer so viel reden müssen.
Ja. Seit ein paar Jahren haben sie sich auch noch den Untertitel International Queer Film Festival gegeben.
Mhm. Genau.
Oder gab es dann auch ein Statement, warum sie sich nicht auf Deutsch auch Queer Film Festival nennen?
Mhm.
Vor ein paar Jahren.
Ja.
Und das war, also der Hauptgrund war halt, also der Slogan war, die bösen Wörter müssen bleiben.
Mhm.
Wo es halt darum ging, halt die Wörter lesbisch und schwul halt als sichtbare, auch im Stadtbild sichtbare Wörter zu lassen, die halt als störender oder eben Mainstream störender empfunden werden als das Wort queer, was im deutschsprachigen Raum auch wie so ein manchmal, also auch so ein bisschen als das niedlichere, weniger schlimme Wort für lesbisch oder schwul wahrgenommen wird. So.
Ja, weil halt im deutschen Sprachraum die Geschichte von queer nicht präsent ist.
Genau.
Und deshalb funktioniert queer halt in Deutschland, im deutschen Sprachraum häufig so, dass das schwul-lesbisch mehrheitsfähiger wird oder dass deshalb das nicht mehr so viel Angriffsfläche bietet. Ne?
Dass queer nicht so viel Angriffsfläche
bietet. Genau, queer bietet nicht so viel Angriffsfläche wie schwul und lesbisch,
ja.
weil halt die Geschichte von queer nicht im deutschen Sprachraum mitgedacht wird.
Also queer als Schimpfwort funktioniert auf Deutsch zum Beispiel ja gar nicht so richtig. Und lesbisch und schwul, aber schon. Das war irgendwie so. Deswegen haben sie sich halt so genannt. Da gab es dann auch damals, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich so fünf, sechs Jahre her muss es sein, da gab es auch damals so ganz süße Aufkleber, Sammelaufkleber damals als Giveaways mit so ganz vielen Worten aus diesem Sprachuniversum. Butch, Femme, Schwul, Lesbisch, Transe, Tunte, Zwitter,
Schwuchtel.
Genau, so ganz, so gab es so Aufkleberpacks, die man sammeln konnte. Vielleicht ganz süß. damals. Ja, das war echt ganz, eine ganz süße Idee. Genau, aber ja, also sie heißen halt weiter Lesbisch, Schwule, Filmtage, kurz LSF. Mhm. Fand ich damals eigentlich auch einen ganz guten Move, muss ich sagen. Auch wenn sie schon lange auch viele Trans-Themen haben und auch so Gender-Queer-Themen auch immer drin haben.
Inter auch.
Inter, genau, auch stimmt.
Ja. Und Bi auch.
Wo man halt auch irgendwie sagen könnte, okay, das bedeckt auch mehr so das Queer-Spektrum eigentlich ab.
Mhm, genau.
Fand ich es trotzdem damals echt einen ganz schlauen Move von denen. Und auch einen klugen, also ich fand es einen klugen Move, weil das kann man vielleicht schon sagen, dass die lesbischen Filmtage sind eine der größten, ich glaube Deutschland sowieso das größte und ich glaube auch in Europa, ich glaube, also entweder sind sie das Europas größtes oder sie sind eins der größten, was so Filmmenge, Zuschauende und auch was da so an Leuten kommt und was diese an Programm haben und auch die Präsenz so in der Stadt. Also es ist ein, kann man glaube ich schon sagen, sehr in die ins Stadtbild verankertes Event. Mhm. Mit zentralen Kinos. Also es gibt ein sehr zentrales Kino, das dafür benutzt wird. Es gibt mehrere Kinos, die benutzt werden, also wo die Festival-Kinos sind. Es gibt öffentlich, also sehr präsente Werbung im U-Bahn-Fernsehen zum Beispiel. Oder die Plakate sind sehr im Stadtbild sehr präsent und so. Also da wird schon, das ist schon echt ein sehr auch für nicht nur für einschlägige Leute wahrnehmbares Event. Und da dann zu sagen, wir lassen mal die Wörter drauf, ist eigentlich schon, fand ich irgendwie schon ganz interessant und schließt ja auch eigentlich so ein bisschen an das, also das, da gibt es ja auch eine Verbindung zu dem, was dann letztes Jahr passiert ist.
So, also es ist auf jeden Fall das größte, ich sag jetzt mal, queere Filmfestival Europas. Und ich hatte ja irgendwie irgendwoher, kann ich jetzt leider nicht verifizieren, die Info, dass die LSF in Hamburg sogar nach Berlin das zweitgrößte Filmfestival in Europa sind. Also unabhängig von irgendeiner thematischen Ausrichtung ist es tatsächlich einfach ein riesiges Filmfestival.
Ja.
Und die LSF haben halt auch nach den Teddy Awards irgendwie oder nach dem Teddy Filmfest in Berlin haben die halt auch eine relativ große Wirkung auf die anderen Filmfestivals in Deutschland, Europa, weil halt häufig das halt so abläuft, dass das, was in Berlin läuft, dann in Hamburg läuft und das, was in Hamburg läuft, dann sowieso bei den ganzen anderen kleineren Filmfestivals läuft. Also um nochmal so das Hamburger Filmfestival einzubetten in so eine, also deren Position auch nochmal einzubetten in so eine queere Filmfestival-Industrie in Deutschland und in Europa.
Wobei man ja dazu sagen muss, dass ja in Berlin die Teddy Awards sind ja kein eigenes Filmfestival, sondern das ist ja eingebettet in die Berlinale.
Genau, das meinte ich. Mir fehlte das Wort.
Und das ist ja auch nochmal ganz spannend, finde ich, weil es ist eben kein eigenes Filmfest, sondern da gibt es ja wie so eine eigene Sektion, was so ein bisschen sich so als im Rahmen der Berlinale sich herausgearbeitet hat. Okay, wir nehmen mal immer sämtliche Filme, die irgendeinen Homo-Queer-Content haben und die laufen nochmal in einem eigenen Wettbewerb und dann gibt es nochmal eigene Veranstaltungen dazu und so, aber es ist eben nicht. Aber du musst halt Berlinale, wenn du das kaufen möchtest, also wenn du den Film gucken möchtest, dann kaufst du ein Berlinale-Ticket. Das ist halt eingebettet in die Berlinale irgendwie.
Also genau, das meinte ich.
Und das ist ja schon spannend, wenn man dann die LSF nimmt als eigenes Festival, so, dann ist es einfach wirklich, also es ist groß. Leute, es ist groß. So.
Und es lohnt sich auch. Also falls ihr mal die Möglichkeit habt, tatsächlich im Oktober eine Woche frei zu nehmen, dann lohnt es sich auch echt, dafür mal nach Hamburg zu kommen, weil es wirklich auch, es ist ein sehr vielfältiges Programm irgendwie mit sehr vielen unterschiedlichen Möglichkeiten und sehr für sehr viele unterschiedliche Geschmäcker. Und die Nebenveranstaltungen sind toll und so. Also es lohnt sich schon auch, dazu mal nach Hamburg zu kommen.
Ich freue mich auch schon sehr darauf. Also eine der positiven Dinge von regulärer Erwerbsarbeit, die ich hoffe irgendwann zu haben, ist auf jeden Fall auch mir Urlaub nehmen zu können bei den Filmtagen. Mhm. Also da freue ich mich schon seit Jahren darauf, mir einfach mal Urlaub nehmen zu können für die Filmtage. Und dann ist tatsächlich irgendwie darüber, ja, das zu nutzen. Ja. Das ist nämlich dann auch deutlich leichter möglich, als es halt sonst in irgendwie so einem flexibilisierten und zusammengestückelten Alltag irgendwie so reinzubekommen.
Ich wollte das gerne nochmal richtig stellen. Also die LSF sind natürlich nicht nach den Teddy Awards, sondern nach der Berlinale das zweitgrößte Filmfestival.
Ja. Was auch nochmal vielleicht ganz schön ist, also wir sind jetzt gar nicht so die LSF-ExpertInnen, so, nee, was so dieses Festival nicht angeht, so, aber so ein bisschen was, also eigentlich ist es auch so ein bisschen so, wenn man in Hamburg wohnt und irgendwie so irgendwie zu tun hat mit queer, homo, schwul-lesbisch, so nicht, also alles, was so nicht hetero Mainstream ist, Film, also auch nicht mal Film, sondern wirklich einfach, also die Szene grob, die man so in Hamburg hat, man kommt nicht drum rum. Also man hat, kann man nicht vorstellen, dass es irgendwie, also es ist schon so, dass ich auch an aus allen möglichen Ecken, die jetzt nicht, auch Leute, die eben gar nicht groß politisch aktiv sind oder sowas, das ist halt was einfach wirklich ein fester Bestandteil von der Szene ist und auch wo halt irgendwie auch alle möglichen Leute, die sich irgendwie assoziiert sind mit entweder, weiß ich, schwul oder lesbisch oder queer oder trans oder so sind, irgendwie zumindest das Wahrnehmen, dass das existiert, irgendwie ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon gegeben. So. Und das ist auch so, also und daraus, außer dass wir regelmäßig das besuchen, irgendwie daraus ziehen wir halt auch so ein bisschen unser Wissen und weil wir halt so ein paar Leute auch kennen, die das organisieren und so, und ist ja schon ein bisschen, wir haben auch schon alle mitgeholfen. Mal, es gibt dann auch immer so Freiwilligenarbeit, die man machen kann. Und entstanden, das finde ich eigentlich auch immer ganz charmant, ist das Ganze eben vor 25 Jahren aus einem Uniseminar, wo es irgendwie, glaube ich, einfach um Filme ging. Also ein Uniseminar zum Thema lesbische, schwule Filme oder so, in der, ich glaube, sowas war es, oder?
Es ist also Repräsentation von Lesben und Schwulen
oder sowas.
Und Filmen. Und da wurde dann vor allem halt mit so den Stereotypen gearbeitet, die so klassisch oder immer wieder in so Filmproduktionen vorkommen. Also häufig so, dass diese Figuren zum Beispiel sehr tragisch sind oder so.
Oder am Ende sterben müssen oder so.
Und das finde ich ja eigentlich irgendwie eine ganz, also das gefällt mir total gut. Das ist halt wirklich so dieses, es gab da mal dieses Uniseminar und jetzt ist es einfach dieses riesige Festival. Das ist schon toll.
Ja.
Ich mag solche Geschichten. Oder mal wirklich was draus wird. Und natürlich sind auch Sachen was wert, wenn da nicht groß was draus wird, aber wenn dann mal wirklich so was Großes draus wird und auch wirklich über natürlich auch einen relativ langen Zeitraum, da auch wirklich irgendeine Art von Einfluss entsteht, der einfach absolut nicht absehbar war und es war einfach nicht geplant, so dieses, so wir machen dann mal so und in 25 Jahren sind wir irgendwie das größte lesbisch-schwule Filmfest europaweit, so, dass also da eben nicht irgendjemand gesessen hat am Reißbrett und gesagt hat, so, wir machen jetzt mal so ein Filmfest und das machen wir jetzt so und dann müssen wir das und das und das machen, sondern dass es halt ein Community-gewachsenes Event ist. Ich finde, das merkt man. Mhm. Man merkt auch die Erfahrung. Und man merkt aber auch, dass es einfach nach wie vor ein Community-Event ist. So. Und ich finde, das macht auch viel von dem Charme aus.
Ja, was halt auch dann, wir können ja einfach mal auf dieses Statement kommen, was halt auch zu so interessanten politischen Verwicklungen führt, finde ich. Also, wir haben uns gedacht, dass wir jetzt doch mal kurz dazu was erzählen, was halt im letzten Jahr, also im Herbst 2014, relativ tonangebend war bei den LSF. Das war nämlich der Auftritt des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz. Der hat eine Begrüßungsrede gehalten. Und der ist halt, also er und die SPD, deren Vorsitz er halt ist, sind halt maßgeblich für die Hamburger Politik momentan zuständig, die sich halt wie in vielen anderen Städten auch gerade sehr dadurch hervortut, dass zum Beispiel die geflüchteten Leute hier keine Hilfe erhalten oder es irgendwie diverse Backlash-Demos gibt, etc. Also
aus so einer massive Polizeigewalt.
Massive Polizeigewalt, genau. Wir hatten ja auch hier so diese ganzen, wie hieß das? Diese Gefahreninseln in Hamburg und so, wo einfach Leute kontrolliert werden konnten, etc., ohne dass irgendein Verdacht vorlag und sowas. Also die SPD tut sich gerade nicht besonders hervor aus, ich würde mal sagen, so linker politischer Sicht. Insofern war das halt ein sehr interessanter Move, dass, und es war einfach ein sehr interessantes Ding, dass Olaf Scholz, der erste Hamburger Bürgermeister, auf den LSF das Grußwort gehalten hat, was, woraufhin es aus der Roten Flora Proteste gab. Also es gab sicherlich ziemlich viele Proteste, aber halt aus der Roten Flora, was ja ein linkes besetztes Zentrum ist in Hamburg, gab es halt einen verschriftlichten Protest oder ein verschriftlichtes Statement dazu, wo sie sich dagegen ausgesprochen haben und wo sie das kritisiert haben. Und dazu gab es wiederum ein Statement von den LSF, die dann wiederum dazu gesagt haben, warum sie das gemacht haben. Und das Ganze ist, finde ich halt auch so, ich finde, das lässt sich total gut einbetten in genau so ein Problem, das so ein Festival halt irgendwann hat, weil es so groß geworden ist, weil es total angewiesen ist auf eine bestimmte, oder in den Augen der VeranstalterInnen angewiesen ist auf eine bestimmte Art von Unterstützung von Seiten der Stadt, weil es halt sehr groß ist, weil es auf Sachen verzichten müsste, wenn diese Unterstützung nicht mehr käme, weil die sich dann zum Beispiel auch auf solche Sachen zurückziehen wie, wir sehen das halt auch als positiv an, wenn der erste Bürgermeister, das ist ja auch Prestige, wenn der irgendwie erscheint auf unserem Festival etc. Also da entwickelt sich halt so eine interessante Stellung für dieses Festival zwischen einem politischen Anspruch, der bei der Größe einfach, glaube ich, einfach nicht mehr haltbar ist tatsächlich. Und wie dann die verschiedenen Leute damit umgehen, finde ich total spannend. Das war jetzt eine sehr lange Eingangsrede zu diesen Statements, ohne jetzt überhaupt so viel schon zu den Statements gesagt zu
haben. Also was vielleicht nochmal für Leute, die jetzt nicht in Hamburg sind, vielleicht nochmal wichtig ist oder nochmal so als Erinnerung, also Hamburg ist ja ein eigenes Bundesland und der erste Bürgermeister von Hamburg ist eben nicht nur Bürgermeister, sondern es ist quasi der Ministerpräsident. Also höher geht es nicht in Hamburg. So, also das ist so der oberste Regierungsheini, den halt Hamburg zu bieten hat. So. Also das wäre dann eben in anderen Orten wäre das dann, also was weiß ich, in Köln wäre das dann der Ministerpräsident von NRW oder die Ministerpräsidentin, nee, ich glaube, es ist Ministerpräsident, ne? Von Nordrhein-Westfalen, wenn die oder er oder sie da sprechen würde. So, also das ist schon so von der Position her nicht nochmal ganz relevant.
Genau. Er gehört zur SPD, genau.
Mit einer absoluten Mehrheit gerade. Regieren. In Hamburg regieren. Demnächst ist Bürgerschaftswahl. Ja. Wir haben demnächst mal gucken, was passiert. Ja, aber das nur am Rande. Was ich vielleicht noch erzählen kann, bevor wir so richtig tief einsteigen, ist, dass ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Ich habe relativ viel geguckt dieses Jahr und ich habe auch letztes Jahr, also das letzte Mal, und habe also ich hatte schon das Gefühl, dass ich relativ viel wahrgenommen habe von diesem Festival und so und habe aber diesen ganzen Protest und so und dass der da überhaupt geredet hat und dass da irgendwie auch dann, was da noch angekommen ist an Protesten und so, das war, ist tatsächlich alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen bis zu dem Punkt, an dem das dann eben irgendwann mal vor einem Film gesagt wurde.
Wann wurde das dann?
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, es war so, dass eine Gruppe, also es ist immer so, dass die Filme immer präsentiert werden von Gruppen oder von Firmen.
Oder Parteien.
Oder
Parteien? Ich. Nicht?
Also das weiß ich nicht. Das
also zumindest
halte
von
ich
den,
für ungesichert.
Meint ihr nicht von den schwul-lesbischen Gruppen innerhalb der Parteien?
Das, ja, weiß. Das weiß ich nicht genau. Das müssen wir da.
Das müssten wir jetzt
abwägen. Weiß ich nicht genau, ob die sich da so.
Nee?
Okay. Das könnte ich mir. Also aber eben, es ist dann sowas wie, was weiß ich, Amnesty for Women. Ja. Oder die Hanse X-Men, das ist eine Gruppe für Transmänner in Hamburg. Oder
mein alter Arbeitgeber hat auch
genau,
einen so Film präsentiert.
Sowas. Oder eben auch der Männerschwarm Verlag oder Buchladen, also so ein schwuler Buchladen oder so. Also es sind so immer so Gruppen oder Firmen, die eben da präsentieren. Und ich glaube, es war so, und ich könnte das jetzt nochmal recherchieren, vor irgendeinem Film, den ich gesehen habe, Da ist die Gruppe zurückgetreten aus Protest.
Ah,
okay. Und hat gesagt, wir machen das nicht mehr. Wenn ihr hier Olaf Scholz reden lasst, dann werden wir garantiert nicht hier euren Film präsentieren. Ich weiß aber weder noch, das ist schön irgendwie, ich weiß weder noch die Gruppe, noch weiß ich, ich könnte das jetzt irgendwie nochmal, vielleicht kannst du mir einmal mein Device reichen, dann kann ich das nebenbei nachrecherchieren, noch den Film, bei dem das gewesen ist. Genau, aber das... Also sowas, und das war dann das erste Mal, dass ich das überhaupt mitbekommen habe, dass da überhaupt irgendwas passiert ist. So. Also, ich war da jetzt aber, also diese Art von, okay, da passiert irgendwas und dann gibt es ein Statement und dann gibt es ein Gegenstatement und so, das sind so Sachen, die nehme ich auch tatsächlich immer nicht so richtig wahr. Irgendwie so. Das ist jetzt nicht so, da springe ich nicht sofort, also da springt meine Aufmerksamkeit auch nicht so an. Von daher ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt habe.
Ja, bei Steff und mir war es wahrscheinlich genau umgekehrt, weil wir zu einem, also ich glaube tatsächlich, der erste Film, den ich gesehen habe, der lief in der Roten Flora. Und da gab es sofort das Statement von den AktivistInnen der Roten Flora. Insofern war das, also und das war dann, glaube ich, am Tag nach der Eröffnung oder irgendwie sowas. Das war bei mir dann relativ schnell schon präsent.
Ja. Na, ich würde auch gerne ein paar Sachen ergänzen und dich mal kurz bitten, mir ist noch ein Film eingefallen, und ich weiß nicht genau, es war dieser Dokumentarfilm über die Filmtage. Den würdest du mal
ja, der heißt Moment, Acting Out, 25 Jahre queerer Film und Community.
Genau, ich hatte nämlich auch noch gedacht, so als Information, dass nämlich die Rote Flora seit ein paar Jahren unregelmäßig, aber immer mal wieder eben auch Ort ist, an dem Filme gezeigt werden. Und zwar quasi für freien Eintritt bzw. spendenbasierten Eintritt, was halt auch einfach nochmal eine wirklich sehr, sehr, sehr nette Alternative ist, um irgendwie Filme zu sehen und dafür halt kein, ja, im Zweifel nichts zu bezahlen oder halt so viel zu bezahlen, wie halt gerade möglich ist. Und die Verbindung von der Flora zu den Olaf Scholz Grußwort oder der Kritik daran fand ich halt auch noch, ist halt auch noch ganz interessant, weil Olaf Scholz wiederum früher Innensenator in Hamburg war und da dann eben auch schon sehr kritikwürdige, eine sehr gewaltvolle Politik irgendwie gefahren hat, vor allem im Zuge von illegalisierten Drogen,
Handel,
ja, dass da eben zum Beispiel Brechmitteleinsatz, von dem irgendwie bewilligt und also sozusagen unter seiner Leitung irgendwie durchgeführt wurde und selbst nach einem Todesfall weiterhin vertreten wurde. Und der Platz, an dem die Flora steht, seitdem eben auch den Namen des Opfers trägt, das wiederum unter diesem Brechmitteleinsatz eben verstorben war.
Wir haben vorhin recherchiert, wie er ausgesprochen wird. Wir haben uns auf Achidi John, glaube ich, geeinigt, oder?
Ja. Genau. Seitdem heißt er eben Achidi John oder Johnplatz.
Mhm. Genau.
Das finde ich halt einfach nur, was so, wie so die roten Fäden oder die Fäden sozusagen verlaufen oder sich dann solche Kreise schließen. Das fand ich irgendwie halt ganz interessant. Und was eben auch noch gut zu wissen ist, dass in dem Jahr davor, 2013, in dem gerade eine sehr starke Aufmerksamkeit auf Flüchtlingspolitik gerichtet war und dann eine sehr hohe Aktivität auch war. Und alles, was über die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg ging. Und gab es sozusagen eine Solidaritätsaktion auf der Eröffnung der lesbischen Filmtage 2013, in dem dann zum Beispiel sich das Orga-Team mit einem Transbi auf die Bühne gestellt hat, auf dem, glaube ich, wahrscheinlich kein Mensch ist illegal und Refugees are welcome oder so bestanden hat. Also wo es eben sehr klare Aussage auch in Richtung der SPD-Regierung und des Bürgermeisters eigentlich ging, was halt sozusagen Forderung, eine Solidaritätserklärung und eigentlich ja auch durchaus eine kritische Gegenposition zu der Senatspolitik darstellt. Mhm. Und das im Vergleich dann wiederum zu dem letzten Jahr halt auch nochmal einfach einen Widerspruch darstellt, sich da sehr nicht positioniert zu haben oder das sehr abgeschwächt zu haben. Und, es
ja, was heißt nicht positioniert? Ne? Das ist ja auch eine Definitionssache. Also eine Einladungspolitik ist ja durchaus auch eine Positionierung.
Ja, oder zumindest so ein Sprechen. Ich finde halt eher, dass so über so eine Passivität
ja,
eher so...
Ist, genau,
ist wir machen mal und wir gucken mal, was passiert.
Ja, so, genau. Dass irgendjemand aus der Hamburger Politik irgendein Grußwort richtet, ist Standard. So, das war schon... das war schon immer so. War noch nicht immer so, aber... solange ich die Filmtage irgendwie kenne und mitbekommen habe, ist das standardmäßig, dass irgendwie meistens dann eher so KultursenatorInnen irgendwelche Grußworte an das Festival richten. Auch meistens unterirdisch. genau, und letzte Ergänzung war noch, dass es sowohl von den FloraaktivistInnen ein Statement gab, was eben immer vor Filmaufführung irgendwie entweder vorgelesen wurde oder eben oder verteilt wurde im Raum, als auch von UnterstützerInnen der Filmtage, weil die Filmtage, die sind halt, das ist halt kein kommerzielles Festival, sondern es ist irgendwie, es gibt irgendwelche kleinsthalbe Ställchen oder sowas, mit denen die Orga über das Jahr von den Filmtagen so am Laufen halten wird. Also es gibt so ein bisschen Bezahlung für wenige Leute, aber der größte Teil ist irgendwie ehrenamtlich, freiwillig, Freizeitarbeit, was halt trotzdem, glaube ich, sehr lebensbestimmt ist, wenn du da in der Filmtage-Orga drin bist. Also es ist einfach echt so ein Lebenshobby, was du da machst. Ach ja, genau. Und sie finanzieren sich eben unter anderem aus Fördergeldern und eben aber auch Spenden. Und es gibt eben auch so ein Mitgliedsstrukturen, ein Push-Up heißt das. Und da gab es dann wiederum, da haben sich auch, haben sich halt dann Leute, die wiederum UnterstützerInnen, entweder über diese Push-Up und aber auch einfach als HelferInnen, die einfach seit Jahren und Jahrzehnten diese Filmtage mitgetragen haben, dadurch, dass sie dann eben Karten abreißen und den Einlass und Einlass machen, Kino sauber machen, Stimmzettel auszählen, alles Mögliche. Es gibt einfach sehr viele Sachen und es wird eben von vielen Leuten mitgetragen. Und aus dieser, von, also aus dieser Position heraus wurde nämlich auch ein Statement verfasst, um eben halt auch nochmal zu sagen, so, ihr habt da einer ganz bestimmten Gruppe sozusagen was gerecht gemacht sozusagen, aber nicht uns. Und also so, ihr habt dabei definitiv Leute und Gruppen und Szene, Teile damit übergangen, die Filmtage schon ewig mittragen. So. Genau, aus der Position gab es auch noch ein Statement raus. Also es war schon gut was los. Und ich selbst hatte auch noch mitbekommen, es gibt halt zwei Personen, die bisher immer die Eröffnungsveranstaltung und eigentlich auch die Abschlussveranstaltung meistens. Nicht immer, nee, nicht so oft, aber immer
da. Haben wir ja auch schon mal gesungen bei der Verabschiedungsveranstaltung, als Chor.
Das stimmt.
Und da war definitiv die beiden nicht. Also ich glaube, es ist eher so, eher die machen immer die Eröffnung.
Ja, sie machten die Eröffnung, weil sie damit das jetzt aufhören werden. Also es sind die zwei Personen, die jetzt auch häufiger irgendwie als Tunden auftreten und auch in der Vorlesungsreihe jenseits der Geschlechtergrenzen hier immer mal wieder Vorträge halten.
In Tuntologie.
In tuntologische Vorträge. Mhm. Und die waren halt wiederum dann mit der Kritik sozusagen auf der Bühne in der Situation eben auch befasst oder konfrontiert, als eben Olaf Scholz sprechen sollte und es dann eben auch Protest aus dem zuschauenden Raum gab. Und auch da, ich hatte das halt nur mitbekommen, weil ich war gerade in der Nachtbar, eine weitere Institution, in einer Bastelecke gesessen, weil ich gerade noch so ein bisschen am Ankommen war und noch nicht irgendwie so in der Stimmung durch die Räume zu laufen und mich und viele, unter vielen Leuten zu sein. Da ist dann irgendwie, gibt es immer so eine schöne Bastelecke, das ist ganz nett. Und da hat dann gerade wiederum eine Aufzeichnung oder eine Radiosendung stattgefunden für Pink Channel.
Also eine weitere Institution? Vielleicht müssen wir kurz die...
lesbische Radiosender auf Tide, also das ist
halt Hamburger Bürgerradio, offenes Radio. So.
Und da dann gerade ein furchtbares Interview dann wiederum stattgefunden hat mit den beiden, die die Eröffnung gemacht haben. Und wo es halt dann auch über diese Situation ging und wie sie die Situation so gehandelt haben. Und es war halt einfach nur so ein einziges sich rückvergewissern und wie gut man das doch irgendwie, dass man auch zufrieden war. Und man hat sich, also so, sie halt, hätten sich halt im Voraus halt schon Gedanken darüber gemacht, wie denn damit umzugehen sei. Und es ist natürlich irgendwie eine schwierige Situation, ungenommen. Also natürlich ist das irgendwie eine schwierige Situation, wie du damit umgehst. Aber es war halt auch wieder, auch da ging es halt in Richtung von den Leuten, die das gut finden, dass Olaf Scholz da spricht. Und das, denen wurde sozusagen halt zugearbeitet. So ist es irgendwie. Und alle anderen sollten halt dann sich wieder beruhigen und das sozusagen den, so dieses, ja, es gibt viele verschiedene Meinungen, aber jetzt seid mal bitte ruhig. Also so, das und aber eben geglaubt wird, dass, oder sie der Meinung sind, dass das so ein, ja, zu, ein Aushalten von diesen verschiedenen Positionen dann so gewährleistet wurde. Also es war so, ich finde, nicht sehr souverän gelöst und vor allem nicht sehr politisch sensibel, sondern sehr unsensibel eigentlich, finde ich, gelöst. Und sie sind definitiv in der Position und eigentlich auch in der Lage, finde ich, durch ihre Performance da deutlich prägnanter mit umzugehen.
Ja.
Ja. Also letztendlich war es eher so ein, wir haben das jetzt so gemacht, es war klar, dass es Proteste geben würde, aber eigentlich haben wir es halt, also wir haben es halt trotzdem gemacht. Und das, was da so an Kritik gekommen ist, ja, wurde halt so ein bisschen. Naja, ich weiß gar nicht, also nicht ernst genommen, kann man das sagen?
Nee, ich glaube nicht, dass es nicht ernst genommen wurde. Und ich würde auch echt nochmal. Also ich würde dazu auch nochmal sagen, dass, dass halt dieses LSF-Team in sich schon sehr, sehr verschiedene Standpunkte ja auch vertritt und dass sicherlich auch innerhalb der LSF-Orga-Gruppe ein ziemliches Hin und Her darum gab, ob sie das machen wollen oder nicht.
Aber das also ist eine Mutmaßung, das wissen wir jetzt nicht.
Das ist sicherlich eine Mutmaßung, aber ja. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Orga-Gruppe da so einhellig hintersteht.
Ja.
Und was ich halt spannend finde, ist an dem Statement, dass die Filmtage dann wiederum dazu geschrieben haben, ist, dass es sich eigentlich so ein, es ist eigentlich so ein sich rausreden aus der politischen Verantwortung. Und was halt ganz doll daran hängt, dass sie so argumentieren, dass sie die Unterstützung von Seiten der Politik brauchen. Und das finde ich halt sehr spannend, weil
vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, was denn jetzt so die Positionen sind, die da irgendwie. Also es gab, also was genau denn jetzt eigentlich die Sachen waren, die, also erstens, was waren genau die Kritikpunkte und zweitens, was war die Position von den LSF?
Naja, das hatte ich ja eigentlich schon gesagt, die Kritik. Und eigentlich sind das ja auch, also das muss man wahrscheinlich eigentlich gar nicht so genau ausfächern, weil das so Allgemeinplätze sind. Die linke Kritik an Sprechen von Olaf Scholz auf den lesbisch-schwulen Filmtagen ist halt, die SPD in Hamburg hat eine Politik verantwortet, die kritisiert wird, weshalb es kritisiert wird, dass der Bürgermeister auf den LSF spricht, was halt eine, weil das halt vermittelt, dass die lesbisch-schwulen Filmtage hinter der Politik stehen, beziehungsweise halt der Politik der SPD in Hamburg keine sonderlich große Kritik entgegenbringen, während ja eigentlich so ein lesbisch-schwules Filmfestival, und da wird's halt spannend, wird doch vermutet, dass ein lesbisch-schwules Filmfestival eigentlich eine kritische Institution ist, aus der lesbisch-schwulen Geschichte raus und so. Und genau, und ich glaube, da ist halt der spannende Punkt, weil ich nicht glaube, dass die LSF in der Größe und in der Gewachsenheit, die sie jetzt haben, tatsächlich unbedingt noch so ein kritisches Filmfestival sind. Die haben zwar vielleicht kleine Inseln der Kritik innerhalb des Festivals, aber das, was sie darauf geantwortet haben, nämlich, dass sie halt angewiesen sind, dass es ihnen leid tut, dass sie das reflektieren, dass es da Probleme gab, dass sie dankbar sind für die Kritik und so weiter, dass sie aber halt auch angewiesen sind auf die Unterstützung des Senats und so. Das, finde ich, spricht halt total dafür, dass die inzwischen in einer Situation sind, wo halt eine kritische politische Positionierung eventuell, weiß man natürlich nicht, sind ja auch immer so Ängste, die da mitspielen, eventuell bedeuten würde, dass halt zum Beispiel Gelder gestrichen werden, dass zum Beispiel die Größe wieder schrumpfen müsste. Und da geht es dann schon um so Abwägungen. Also da finde ich es halt spannend, was dann wiederum abgewägt wird. Also zieht man sich eher darauf zurück zu sagen, okay, wir riskieren das und riskieren, dass wir weniger Geld bekommen, riskieren, dass wir uns unliebsam machen innerhalb von so einer Politik, von so einer Städtepolitik, oder riskieren wir tatsächlich eher, dass ein bestimmter Teil unseres Publikums oder ein bestimmter Teil unserer politischen Geschichte wegbricht, beziehungsweise halt einfach von uns aus nicht mehr durchgeführt werden kann. Also ich finde, es ist echt so ein klassisches Beispiel für, da kommt vielleicht was aus einer kritischen Bewegung raus, aber ist so doll angebunden an eigentlich so normative Strukturen oder halt so machtvolle Strukturen, dass die da tatsächlich irgendwie nicht mehr richtig rauskommen.
Ja.
Und eigentlich so das Kritische da drin untergehen muss. Oder halt irgendwie, also das, was ja passiert ist, dass das halt verschoben wird auf so einzelne kleine, dann gibt es hier mal einen kritischen Film und dann gibt es halt die Filme in der Flora und dann gibt es sicherlich noch die Leute im Orga-Team, die eine andere Position vertreten und so, aber das ist halt, es hat sich so ausdiversifiziert und das Festival an sich kann halt nicht mehr für sich behaupten, dass es tatsächlich irgendwie eine kritische Institution ist.
Ja,
dann wäre die Frage, ob es das denn war. Also, weil genau, ich finde, weil die Filmtage waren, weil sie ja auch aus ihrer Geschichte raus eben aus einem akademischen Zusammenhang entstanden zu sein, war es halt, dieser Zusammenhang war eben akademisch und eher kulturkritisch, aber nicht unbedingt in Bezug auf andere Gesellschaftsstrukturen. Also, oder was so die Sensibilisierung davon angeht. Es gibt halt Leute, die sind schon ewig mit dabei und die haben jetzt wiederum, die haben überhaupt nichts mit linker Kultur zum Beispiel zu tun. Und ich finde es halt auch spannend, dass mir mittlerweile halt Sachen auch nochmal eher auffallen. Und ich mich dann ja auch immer frage, okay, liegt das jetzt an meiner eigenen Entwicklung, dass ich sensibilisierter bin für manche Sachen? Oder ob das Spektrum, auf das die Filmtage mittlerweile abdeckt, einfach dann so extrem ist, dass halt Sachen irgendwie nochmal überhaupt mehr auffallen, weil was weiß ich, irgendwelche Gruppe, also die Personen, sei es jetzt irgendwie die beiden Tunden oder andere Personen oder der Radiosender oder eben auch so dieses Talksofa zum Beispiel, was im Rahmen der Nachbar stattfindet.
Also ganz kurz ganz kurz zum Nachbar, das ist halt so eine Kneipe, die immer parallel zu den Filmtagen läuft, immer an irgendeinem Ort, der vorher nicht bekannt ist und ist halt auch so ein, für eine Woche dann auch so ein Treffpunkt eigentlich für ziemlich viele Leute aus dem Hamburger Bereich. Und da gibt es ein Talksofa, wo halt Interviews geführt werden, immer von zwei bestimmten Leuten mit RegisseurInnen, DarstellerInnen, irgendwelchen Leuten, die halt zu diesem Festival kommen und ihre Filme zeigen oder in Filmen mitspielen oder sowas.
Genau. Und das gibt es eben auch alles schon gefühlt ewig und ist einfach ein fester Bestandteil. Und trotzdem fallen sozusagen immer mehr die Punkte auf, die dann kritikwürdig sind oder wo wirklich auch ätzende Sachen passieren eben. Und das heißt eben so die Eröffnungsveranstaltung oder solche Interviews oder so, die irgendwie merke ich so, okay, es gibt irgendwie immer mehr Punkte, bei denen ich mir denke, so, das kannst du dir ja kaum antun.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch was mit der steigenden Sensibilisierung zu tun hat, so der eigenen, so, also eigene, also ich kenne das so schon von mir auch, dass Dinge, die ich vor 5 Jahren noch weitestgehend unproblematisch fand, würde ich mittlerweile, glaube ich, problematisch finden oder so, oder meine Perspektive hat sich oft, also hat sich da auch zum Teil sehr verschoben auf Themen oder ja, oder eben sensibel. Also von daher denke ich schon, dass es auch eher sowas ist. Aber was ich halt schon auch vermute, ist, dass ich einfach, also du kannst halt das aus so einem Filmfest nicht komplett rausreißen aus allem anderen, was so drumherum passiert. Das heißt, du hast ja zum Beispiel auch einen ganz anderen medialen Umgang mit diesen ganzen Themen, die da bei diesem Festival abgedeckt werden. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch bei der Filmauswahl eine ganz andere Möglichkeit, was alles gezeigt werden kann und was auch dann zum Beispiel nicht mehr gezeigt wird. So. Also da sind ja plötzlich ganz andere, auch nicht plötzlich, sondern auch über die Jahre ganz andere Entscheidungsmöglichkeiten und wahrscheinlich da so. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass halt insgesamt halt genau diese, naja, das, was ich halt immer sage irgendwie in diesem Podcast, so dieses, ne, es wird halt je populärer, desto mehr muss man halt aufgeben an politischem Willen, so, oder eben an subversiver Kraft oder keine Ahnung, so. Und plus, und ich würde dir da auch total zustimmen, finde ich total super, nochmal diesen Gedanken von, naja, aber es ist halt auch einfach akademisch, ne? Also ich meine, und wir, ich glaube, so der Ruf nach einer klassenkritischen Auseinandersetzung und der Ruf nach einer rassismuskritischen Auseinandersetzungen und der Ruf nach einer geschlechterkritischen Auseinandersetzung und was auch immer, das sind ja alles Sachen, die irgendwie, also wo ich das Gefühl habe schon, das wird immer lauter, das ist nicht nur meine persönliche Sensibilisierung, sondern da gibt es einfach immer mehr Diskussionen drüber und das sind, könnte ich mir vorstellen, einfach Diskussionen, die da einfach vor 10 Jahren einfach noch gar nicht in dem Maße stattgefunden haben. Ganz unabhängig von, wie groß dieses Festival ist. So, sondern einfach, weil die Diskussionen drumherum noch gar nicht so stattgefunden haben. Und das ist ja eine Entwicklung, die kann man ja immer wieder in allen möglichen Szenen und Entwicklungen und sowas sehen. So.
Ich muss mal raus.
Juppe sitzt da, wo man am schlechtesten rauskommt, deswegen muss man ein bisschen wühlen.
So leise, ihr merkt gar nicht, dass ihr gerade verschoben werdet.
So leise so haben wir diesen das. Küchentisch noch nie. Nur, dass ich jetzt total laut bin plötzlich, weil ich da am Mikro hänge. So. Und der Kater. Nein, mittlerweile ist er aufgewacht. Er schläft einfach weiter.
Lauscht uns.
Ja. Sie sagen ja auch wichtige Sachen, ne? Naja, für so eine Katze ist das alles bla bla.
Wo ist der Käfer? Eben habe ich ihn noch am Fenster gesehen, den Käfer.
Ja, also ich hatte ja schon vor einigen Jahren das Gefühl, gerade bei der Filmauswahl, dass es ganz subjektiv mainstreamiger und hochglanziger geworden ist von der Auswahl her. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, dass die Auswahl, die wirklich sehr breit ist, dann wiederum auch gar nicht, also ich habe mich da nie so analytisch mit befasst, dass ich da jetzt sagen könnte, ja, in dem und dem Jahr war irgendwie der Schwerpunkt aus so einer Medienperspektive eher auf dem und dem und in dem und dem, also reine subjektive gefühlt fand ich es hochglanziger. Wobei ich letztes Jahr die Filmauswahl, also für mich sehr interessant fand, das Programm. Also da hatte ich eher Probleme, mich zu entscheiden, als dass ich das Gefühl hatte, ich weiß, eigentlich muss ich nicht hingehen, weil es gibt kaum Sachen, die mich interessieren oder so.
Die haben jetzt anlässlich ihres Jubiläums auch ziemlich aufgetischt gehabt. Also das Programm war nochmal viel ausgiebiger als sonst. Also wurden einfach faktisch mehr Filme gezeigt.
Das stimmt. Das Programm passte nicht mehr auf eine Doppelseite, sondern musste auf 3 Seiten im Heft verteilt werden. Also die Übersicht. So, jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Tisch.
Moment.
Nein, du musst noch kurz hinter mich.
Ja, ich hole hier den
Stimmt. Oh, an den musste ich auch schon denken.
Oh, der ist aber sehr laut verpackt.
Der muss ja nicht, ja. Muss ja nicht am Rechner verpacken.
Nee. Ich.
Weit weg in dieser Küche.
Merkt man bestimmt gar nicht, was
Jürgen da ist. Extra groß am Loch als Schallmauer.
Ja, ja. Stand nicht in breiten Schultern. Ja, aber ich, ja, ich weiß nicht, kann man noch irgendwas Konkreteres? Ein bisschen Sorgen, dass wir uns so in etwas so allgemein.
Also worüber ich mich persönlich, also ja, ich sehe es auch so, dass das aus einem sehr divers zusammengemischten Haufen an Leuten, die diese Filmtage organisieren, es schwierig ist, irgendwie eine eindeutige Position rauszubekommen. Es gab, wenn ich mich recht entsinne, auch vorletztes Jahr auch eine, da gab es doch irgendwie Rassismuskritik an,
bei dieser, Flyer.
Genau, an einem Flyer von einer Soli-Party für die Filmtage, glaube ich, war das. So auch da gab es sozusagen dann mal von Seiten des der Filmtage überhaupt so dieses wir machen ein Statement. Das war, ich glaube, in all den Jahren davor gab es das einfach gar nicht. Es gab kein Statement der Filmtage, weil es auch keine massive Kritik, glaube ich, daran gab. Einfach, also ich glaube, da ist sozusagen auch einfach was im Gange, dass irgendwie so nochmal eine andere Art der Auseinandersetzung miteinander stattgefunden hat. Und vielleicht entwickelt sich das ja auch noch einfach weiter in den nächsten Jahren. Das sind ja auch alles etwas längere Prozesse.
Joke setzt sich wieder hin. Wir versuchen möglichst leise den Tisch wieder zu bewegen.
Und das halt die Filmtage, also das Statement der Filmtage endet irgendwie mit dem Aufruf, wir müssen reden, was ich einfach total absurd finde.
Ja.
Also wenn das so das Ergebnis der Kritik und der Umgang von irgendwie dem Filmtage-Team mit dieser Kritik ist, dann finde ich das einfach echt daneben, weil es geht, also ja, es ist sowas wie ein, wir müssen, erstens müssen, hä? Also wer muss was? Aber
ich so, muss gerade.
Genau. Geht es jetzt darum zu signalisieren, dass sie irgendwie an einem Austausch interessiert sind oder dass sie irgendwie das wichtig finden, darüber im Austausch zu bleiben und sich gerne etwas langfristiger Gedanken machen wollen, wo sie eigentlich hinwollen oder so. Und es ist dann irgendwie ein so, ja, und dann sollen irgendwelche Podiumsdiskussionen stattfinden oder sowas. Ich denke, so spart euch das. Das ist doch irgendwie, spart euch und anderen die Kraft und Zeit, irgendwie so ein Krams zu machen, weil, also, gibt es vielleicht irgendwelche passendere Formen gibt oder andere Formen irgendwie der Auseinandersetzung. Vor allem, wie sieht es denn mit einer selbstkritischen Auseinandersetzung aus? Und oder dann macht mal deutlich, dass es unterschiedliche Positionen gibt im Filmtage-Team und wie diese Positionen aussehen. Einfach nur, um das sichtbar zu machen oder transparent zu sagen, so ja, es gibt Leute, die finden das gut, wenn Olaf Scholz da spricht, aus den und den Gründen. So, ja. Und die vertreten, also und oder über wie solche Entscheidungsprozesse ablaufen oder wie eben das gehandhabt wurde mit, naja, wir haben halt einfach viel zu tun gehabt und uns dann nicht genug drum gekümmert, haben aber gesehen, so, oh, das könnte problematisch werden. Und dann haben wir aber nichts weiter gemacht. Punkt. Also irgendwie, finde ich, könnte da noch etwas ehrlicher und offener mit umgegangen werden, sodass es vielleicht auch ein bisschen wehtut. Also so dieses, so, dann legt mal irgendwas offen und macht euch angreifbarer. Weil auch das gehört dann zu einem Austausch dazu, weil andere haben sich halt eben auch damit beschäftigt oder irgendwie sich da gemacht oder so. Da finde ich diesen Aufruf mit wir müssen reden halt irgendwie so ein bisschen schwach.
Ja. Finde ich auch.
Und wie ich halt vorhin festgestellt habe, wurde dieser Aufruf gemobst von einer Veranstaltung, die anlässlich des Vorlaufs der Filmtage stattgefunden hat in einem queeren Raum und mit der Absicht, so ein bisschen queere Strukturen und Geschichte in Hamburg auch sichtbar zu machen. So ein bisschen an, okay, es gibt irgendwie die Filmtage und das ist ein wichtiger Ort und wer ist damit eigentlich so verbunden und was gibt es aber noch für Orte, die irgendwie wichtig sind oder wichtig waren und was da überhaupt passiert und irgendwie so ein bisschen Wissensarbeit auch zu machen. Und ein Aufruf zu dieser Veranstaltung hat die Überschrift Wir müssen reden. Und das ist sozusagen aus dieser Überschrift, aus dem einen Kontext wurde dann die Unterschrift quasi des Filmtagesstatements, was einfach noch schräger ist. Ja. Naja. Genau, das war so ein Strang der diesjährigen Filmtage. Nichtsdestotrotz war ich sehr viel in der Nachbar, mehr als gedacht, glaube ich.
Also die Nachbar ist immer toll.
War ich immer Nachbar? Wo war die?
Ja, aber kurz. Wir saßen
da. Ich erinnere mich. Mhm, da war sie schon mal, ne? Mhm.
In dem Gebäude, aber nicht in den Räumen.
Stimmt. Mhm. Also, es ist wirklich so eine Pop-Up-Bar. Also irgendwie, da ist nichts. Meistens auch tatsächlich noch kaum was an wirklich Strukturen da. Also zum Teil müssen die da den Tresen selber bauen, die Leute, die das machen. Das ist immer ein ganz anderes Team als das Filmtag, also als das eigentliche Festival-Team. Ich glaube, das war halt einfach irgendwann nicht mehr handelbar. So, als, also ich weiß auch, also die gibt es auch wirklich schon sehr, sehr lange, noch nicht ganz so lange wie die Filmtage, aber wirklich immer schon sehr lang. Und es ist halt immer so ganz geheim und es ist immer schon, also es ist wirklich so ein bisschen, hat schon ein bisschen so Tradition. Es ist immer, also wirklich, niemand darf sagen, wo das ist. Es ist absolut geheim. Und dann wird es halt verkündet auf der Eröffnungsveranstaltung. Und mittlerweile halt innerhalb von 2 Minuten, nicht mal innerhalb von 30 Sekunden ist das über Twitter oder über draußen, ne? Also es ist wirklich so, viele Leute haben dann irgendwie Leute in den Eröffnungsveranstaltungen, sagen, hier, schreibt eine SMS oder keine Ahnung, oder die dann da drin sitzen und so. Und das ist dann wirklich immer so ein bisschen aus dem und dann gibt es immer schon Spekulationen, wo es denn dieses Jahr ist und so. Und weil es muss ja ein relativ großer Raum sein und es muss halt ein Raum sein, wo halt so halblegal, weiß ich nicht, wie das immer ist mit den ganzen Versicherungen und so, wo halt einfach auch eine ganze Menge Leute reinpassen müssen und so. Und da werden halt, Hamburg so groß ist Hamburg eben dann auch nicht, dass man da nicht auch einigermaßen erreichbar muss es auch sein. So, ne? Und da gibt's dann immer schon, also das ist schon auch ein Ding.
So, wobei es ja viele ungenutzte Räume gibt.
Das stimmt. In Hamburg gar nicht so schwer. Wahrscheinlich am... Es gibt ja viel Leerstand hier.
Ja, aber so dieses Nutzbare. Also ich glaube, so zwischen Leerstand, der mittlerweile ziemlich krass, glaube ich, geschützt wird, auch rechtlich und sowas, und du sozusagen mit echt schlimmeren Folgen rechnen musst, wenn du irgendwie so einen Raum nutzt. Und also so dieses nutzbare Räume finden, ist, glaube ich, wiederum schwieriger geworden.
Würde ich ja gerne mal erleben, wie die so einen Haufen, wie sie so eine Nachbarräume irgendwie. Das können sie sich wahrscheinlich dann gar nicht leisten, politisch.
Nee, das nicht, aber überhaupt, dass die Gruppe dann wiederum jemanden findet, ja, und sagt, ihr könnt irgendwie das Gebäude nutzen, weil es ist ja kein besetzt, also es ist kein besetzter
Raum. Nee, das ich hatte nur gerade so als Idee. Also das sind dann so Räume wie zum Beispiel ein altes Amt, war es, glaube ich mal, so ein leerstehendes Amt. Das fand ich zum Beispiel ganz nett. Dann gab es vorletztes Jahr super schön, Joko war zu dem Zeitpunkt nicht in Hamburg, aber du warst einmal auch da, Steff. Das war direkt am Hafen, in so einem, das war, glaube ich, so eine Büroetage oder sowas, man weiß es nicht so ganz genau. So eine Bürofläche auf jeden Fall, mit einem gigantischen Hafenblick direkt an der Elbe. Das ist natürlich ganz großartig gewesen. Das können aber auch, ich glaube, einmal war es so ein leerstehendes Lager. Dann gibt es verschieden. Und das ist dann wirklich auch immer alles sehr Selfmade-Charm und irgendwie so ein bisschen trashig auch und so. Und die ganze Deko ist immer sehr Camp. Also sehr viel Glitzerstoff, auch Sachen gerne entfremdet oder artverwandt, wie heißt das, nicht ihrem ursprünglichen Zweck entfremdet, irgendwie Deko für irgendwas oder was weiß ich, Putzschwämme oder so.
Viel genitaler Schmuck, finde ich.
Ja, und es gibt halt immer
so sehr offensiv auch sexualisiert
irgendwie. Ja, es ist immer sehr so, also es ist wirklich ein Partyraum, ne? Also es gibt Tanzen, es gibt Bar, es gibt eine Bastelecke jedes Jahr mit auch über viel Zeug zum Basteln, da kann man alles Mögliche basteln. Letztes Jahr konnte man Vagina-Origami machen. Vorletztes Jahr Einhörner, die sind nicht so gut, die haben tatsächlich, da sind viele gescheitert an den Einhörnern, da haben sie letztes Jahr Vaginas genommen, das war ein bisschen einfacher.
Was soll das denn heißen?
Ja, war einfacher fürs Origami.
Ach so.
Dann Aber auch sowas wie gibt's Gartenzwerge, die man irgendwie anmalen kann und dann irgendwie mit Perlen oder mit allen möglichen oder mit Federn oder was auch immer. Also es gibt immer viel Glitzer und man kann immer ganz viel basteln mit irgendwie allem möglichen. Und
das war bestimmt auch eher Vulva-Origami, ne? Entschuldigung.
Ja. Dann gab es, genau, da gibt es immer dieses Talksofa da und so. Und das ist halt, also die Leute, die da hinkommen, sind halt, zum Teil gehen die Leute gar nicht ins Festival, sondern nur dahin. Auf die Party, es kostet keinen Eintritt, es ist halt immer dann irgendwie, und es ist halt dann immer die ganze Nacht und so, eine Woche lang. Und es gibt, also die Partys in Hamburg sind jetzt nicht so breit gefächert, was es so an Events gibt, die nicht so super kommerziell sind oder die eben, also so glatter Homo-Mainstream ist. Da gibt es so ein paar kleinere regelmäßige Partys, aber sowas richtig Großes und Regelmäßiges gibt es halt nicht, aber es gibt eben einmal im Jahr die Nachtbar, eine Woche. So. Und das ist schon auch dann wiederum eine Institution. So.
Und auch da verändern sich Sachen, zum Beispiel sowas wie, dass es immer mehr rauchfreie Räume gibt, zumindest das als Wert vermittelt oder versucht wird, irgendwie durchzusetzen. Das ist auf jeden Fall nochmal mehr geworden, zum Beispiel.
Es gab auch schon mal Karaoke da.
Das stimmt, ja. Es war so quasi fast der Start von Karaoke. Das ist jetzt irgendwie fest auf Kampnagel im Theaterkontext jetzt verankert ist. Aber es war, glaube ich, so der zweite, dritte Karaoke-Event.
War schon ein queeres, trashy Karaoke-Event ist mit immer sehr extravagant bekleideten ModeratorInnen. Sehr tuntig.
Sehr sportlich auch irgendwie. Oh, ne?
Ja, es ist immer so ein bisschen sportlich vom Thema her. Also die sind so von der Deko und von dem, wie sie angezogen sind, das ist immer. Also die haben dann tanzen. Halt so.
Da müssen sie auch sein, genau.
Genau, und das ist halt, also das ist jetzt wirklich nur am Rande, aber nur um mal so, was es so in Hamburg an lustigen Events gibt. Also es gibt eben dieses Karaoke und das ist halt wirklich, also eine klassisches Karaoke in dem Sinne, dass man halt irgendwie eine Liste hat von Liedern und man kann halt irgendwie sagen, ich möchte gerne das und das irgendwie singen und dann gibt man das ab und dann wird man halt irgendwann aufgerufen. Aber das Besondere ist eben, dass es eben die Auswahl an einschlägiger Musik halt relativ groß ist oder an einschlägigen Liedern relativ groß ist und dass es eben der Anspruch an Perfektion ist nicht sonderlich groß. Es ist immer sehr doll so, dass eben das Publikum eben zuguckt und viel jubelt auch und so. Und vor allem, man wird halt selten auf der Bühne alleine gelassen, sondern es gibt halt immer Leute vom Team, die spontane Background-Tanzeinlagen zu der Performance, die die Personen auf der Bühne machen. Irgendwie. So, das ist irgendwie alles sehr pompös, so mit Neon-Spandex-Anzügen und viel Glamour. Genau, sowas passiert dann halt auch gerne mal in der Nachbar. Könnte halt auch so passieren.
Dinge passieren.
Ja. Wie kamen wir jetzt auf die Nachbar?
Vielleicht über die LSF.
Wegen.
Eventuell. Weil sie halt dazugehört.
Sie gehört dazu, ja. Sie hat auch immer ein Thema, wobei das mit dem Thema immer so ein bisschen untergeht, finde ich.
Mir ist noch aufgefallen dieses Jahr, die Nachbar hat auch einen eigenen Trailer, der dann immer vor jedem Filmprogramm gezeigt wird.
So schön.
Und genau, Golden Shower war dieses Jahr.
Ach ja, genau,
Gold. Dieses Mal Thema.
Weil das ganze Thema der LSF war, aber auch Gold. Ich weiß nicht, 25 ist eigentlich Silber, aber egal, es war halt viel Gold. Es gab irgendwie Goldglitzer und Goldkostüme und es war viel Gold. Ja. Das Programm war Goldfarben und so.
Ja. Und normalerweise
war so ein dreckiges Gegenstück Golden Shower.
Das normalerweise wird im Trailer die Adresse, der Ort der Nachbar bekannt gegeben. Dieses Mal nicht, sondern es war nur die Angabe, ask the one who knows it oder sowas. Die Frag die Person, die es weiß. Das
echt schon mal. Ich glaube, das war vorletztes Jahr auch schon. Ja, da bin ich, also das war nicht, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe.
So. Super. Und es funktioniert, ne? Es ist ja einfach inzwischen so ein. Also ich habe auch selbst so meine Bezüge, bei denen dann klar ist, so wir wissen, wir sprechen das dann auch vorher ab, wer es als erstes weiß, schickt den anderen irgendwie eine SMS. Also es funktioniert halt auch irgendwie.
Total gut. Wir gehen zu der Eröffnung.
Ja. Ja, wollen wir mal.
Wir können mal über Filme reden, oder?
Wollen wir noch über den Queer Quarter Salon und stimmt. über die Konferenz reden? Ja. Oder? Ja?
Gab's da noch was?
Ganz kurz zumindest.
Ja.
Den Queer Quarter Salon
hatte Steff eben schon
angesprochen. Genau, das war halt so eine sehr schöne kleine Veranstaltung. Ich glaube, die bestand aus 3 Teilen von so ein paar Leuten organisiert. Und es ging tatsächlich so ein bisschen so um so eine Bestandsaufnahme lesbisch, schwul, queere Vergangenheit in Hamburg, Gegenwart und was könnte eine Zukunft sein. Und es ging halt sehr viel darum, so eine Art, naja, Oral History tatsächlich zu betreiben, weil es, also so wie ich das verstanden habe, lag den VeranstalterInnen zum Beispiel auch sehr viel daran, weiterzugeben, was schon alles passiert ist und was es an Orten schon alles gegeben hat und welche Personen wann sich worum gekümmert haben und sowas damit, weil es ja halt einfach, es ist ja immer mit so Subkulturen, ist es ja häufig schwierig mit Archiven, weil es einfach nichts gibt. Und wenn dann so ein Raum wegfällt, dann fällt halt auch gleich so ein ganzer Bezugsrahmen häufig weg. Und dafür fand ich es toll. Also da wurde halt sehr viel so, auch so künstlerisch angehaucht, würde ich sagen, halt sehr viel mit so Stadtkartografierung gemacht, wo es welche Orte gab und was diese Orte halt bedeutet haben und welche Artikel es damals gab in irgendwelchen Zeitschriften und welche Veranstaltungen zufällig mitgefilmt wurden und sowas. Also es war halt so eine Art so Geschichtsschreibung, die ich sehr schön fand und auch sehr gut gelungen, weil es halt auch sehr offen gehandhabt wurde. Also es war eben nicht so, dass die VeranstalterInnen gesagt haben, so wir haben euch das hier aufgebaut, sondern es wurde halt auch explizit eingeladen, die eigenen Geschichten mitzubringen und die eigenen Orte einzufügen und so. Und das fand ich super. Also ich fand es echt eine richtig schöne Veranstaltung. Sie war sehr klein, aber total schön. Die eine, auf der ich war. Ich habe nur eine der 3 Veranstaltungen mitgekriegt, leider.
Ja, das Konzept war irgendwie erst nicht so klar und wurde auch nicht so oder zu kurzfristig vielleicht auch beworben. Weil also eigentlich war eben die Idee, dass möglichst viele Leute auch diese 3 Tage irgendwie mitnehmen, um sozusagen auch so die Entwicklung und die Perspektiven irgendwie mitzunehmen und an Diskussionen anknüpfen zu können und sowas. Das ist natürlich dann wiederum relativ viel, irgendwie so 3 Abende in der Woche hinzubekommen. Ja, und eben so Sachen, Geschichtsschreibung und sowas aufzunehmen, ist natürlich eigentlich auch ein relativ großes Vorhaben. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es auch mehr aus diesem Lass uns das mal machen Ding irgendwie raus entstanden ist, was natürlich dann wiederum die Gefahr relativ groß ist, dass es auch halt dann so ein, dass es halt wieder verloren geht, weil einfach das dann doch irgendwie aufwendiger ist oder nicht so ganz angenommen wurde, wie vielleicht gedacht, aber ich weiß auch gar nicht, wie die Tage danach noch waren.
Also ich weiß zumindest, dass dieses eine Kartografierungsprojekt ein fortlaufendes Projekt ist.
Mhm.
Das auch, also da wurden auch die Sachen, die jetzt von den BesucherInnen noch aufgeschrieben wurden, glaube ich, auch gesammelt tatsächlich.
Ja, und ich könnte mir, also was auf jeden Fall ganz gut funktioniert hat, fand ich, dass ja die Leute, die da waren, was jetzt ja auch nicht so wenige waren, also immer noch eine kleine Veranstaltung in einem relativ kleinen Raum, auch was mitgenommen haben. Also dass das halt schon relativ wichtig war, weil ich fand es von der Idee her total schön, das einfach mal zu sammeln. Und es gab ja auch tatsächlich so ein bisschen so dieses, gab dann so eine kleine Rede am Anfang, mit so, wir fänden das total, wir hatten so die Idee, dass es doch einfach ganz schön wäre, wenn auch mal Leute, die man sie immer nur so sieht, die man irgendwie mal so, ne, man kennt sich halt so vom Sehen, wenn Leute auch dann nochmal mehr miteinander reden oder sich dann nochmal mehr in Kontakt kommen, weil sie sich halt irgendwie zu dieser Szene zugehörig fühlen oder sich da assoziieren und so. Und das hat zum Beispiel in meinem Fall total hervorragend funktioniert. Also da, ich habe mit Leuten mich geredet, die mich garantiert vom Sehen kannten, die ich vom Sehen kannte. und wir haben über Bilderquiz zu Filmen uns unterhalten und haben uns darüber unterhalten, wer welchen Film und welche Klassiker und so und was man vielleicht unbedingt mal gesehen haben muss und keine Ahnung und so. Und das hat total gut funktioniert und da finde ich zum Beispiel gar nicht schade, dass das jetzt irgendwie nicht nochmal irgendwo festgehalten wurde, weil das halt dann einfach der Event-Charakter ist von so einem Ding. Oder eben, es gab eine Wand, die halt aufgefordert hat, dort, also es gab halt im Vorfeld die Aufforderung, Flyer mitzubringen, wenn man noch welche hat, von irgendwelchen Veranstaltungen aus den letzten 25 Jahren, keine Ahnung, irgendwie so. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Also da haben dann Leute halt wirklich da angefangen, so ihre Flyer, mitgebrachten Flyer aufzuhängen und allein das war schon echt eine schöne Galerie, von der ich zum Beispiel auch nicht wirklich traurig bin, dass die jetzt, also da könnte man auch eher sagen, gut, das wäre ganz schön, wenn man da vielleicht auch nochmal so eine Art Archiv draus macht, aber allein das mal zu sehen und sich das anzugucken und diese kleine Ausstellung, die da entstanden ist, sich anzugucken, also fand ich total super.
Ja. Das mit der Wand fand ich persönlich total toll, weil das halt auch so einen Effekt hatte von, also wenn man jetzt, wie wir ja doch auch gemacht haben, irgendwie über die letzten Jahre relativ viel in so einem kulturellen Rahmen organisiert hat, was halt einfach nicht festgehalten wird oder in vielen verschiedenen Gruppen mal Teil war und darüber irgendwelche Sachen gemacht hat. Ich fand es total toll, das zu sehen, was es eigentlich schon alles gab, weil das halt, das sind so Sachen, die fallen halt runter oder die werden halt wenig erinnert oder ich erinnere wenig davon. Und das dann mal zu sehen, wie viel ich oder andere oder wir oder bestimmte Leute, die ich kenne oder so, eigentlich schon organisiert haben, das fand ich total toll, das zu sehen. Das fand ich ganz schön eigentlich.
Was ich sehr schön fand, was ich ja von dem Abend mitgenommen habe, war auch eine schon bereits vorbereitete Ausstellung über... Da hatte eine Person offensichtlich, also ich glaube, das hatte sie dann auch erzählt, sie hat also ein Archiv zu Hause mit so, so Printmedien über, ich glaube, hauptsächlich lesbisches Leben in Hamburg. Oder so lesbisches Leben in der Mainstream-Presse auch so. Also wir reden hier von sowas wie Cosmopolitan und so. Aber eben auch dann eben so Lokalzeitungen oder so. Und da gab es eben viele Artikel aus den 90ern und so. Und zum Teil halt so ein Special von, war das die Cosmopolitan mit so einem Special irgendwie so über lesbisches...
Oder Szene Hamburg oder so.
Also das gab es auch nochmal, genau. Irgendwie so, aber es gab auch irgendwie nochmal sowas, so eine Frauenzeitschrift, so eine relativ große irgendwie, die auch so ein lesbisches... wo ich da vorstand und dachte, wo ist das alles hin? Also das ist einfach unvorstellbar, dass ich irgendwie... so eine Mainstream-Frauenzeitung so einen Artikel über lesbische Frauen irgendwie macht. Irgendwie mehr, also und also mit also nicht nur so einmal oder so und dann irgendwie so die lesbischen Mütter, die irgendwie also so ein Couple, also ein Pärchen, die dann irgendwie verpartnert sind und sich da vorstellen, sondern wirklich so ein Versuch, so eine Szene abzubilden oder so oder zumindest so ein bisschen vorzustellen. Unvorstellbar, ja, heute. Also fand ich, ich stand da vor und dachte, was, sowas hat es gegeben vor 20 Jahren, sowas? Dass halt irgendwie kurzgeschorene Frauen mit verschränkten Armen im Bild stehen und sagen, ich bin die queere Gefahr oder so, oder ich bin die lesbische Gefahr oder irgendwie sowas. Also das ist doch großartig. Nicht queer stand da wahrscheinlich nicht. Ich bin irgendwie die lesbische Gefahr oder irgendwie so. Also großartig, also und das halt dann aber trotzdem nicht abwertend im Artikel, ne? Sondern also schon so ein bisschen so, okay, wir erzählen euch mal so ein bisschen, wie das so bei denen ist, so, aber halt nicht im Sinne von, guckt euch mal die Perversen an. So.
Wobei es die auch gab, ne?
Also ja, aber die wurden, also die habe ich da halt auch nicht gesehen, sondern das, was ich halt da an der Wand hing.
Ich fand die schon teilweise sehr exhibitionistisch irgendwie.
Ja,
also.
Ja, also. Aber dass das überhaupt als Thema da ist, fand ich, also so in dieser Geballtheit da natürlich irgendwie auch nochmal besonders interessant, so, oder was weiß ich, irgendwie so aus der Hamburger Tageszeitung irgendwie so, hier gehen Hamburgs Frauen tanzen und dann halt so die ganzen Läden, die es nicht mehr gibt, mittlerweile aufgelistet, sowas. Das fand ich toll und hat mich fand ich sehr interessant und war ich sehr dankbar für, dass sich eine Person die Mühe gemacht hat, das alles zu sammeln und dann auch noch für mich aufzuhängen.
So. Noch zur Konferenz?
Ich kann nicht besonders viel sagen. Im Vorfeld der lesbisch-schwulen Filmtage gab es noch eine Konferenz zu, die hieß Queer Film Culture, zu queerem Film. Ich habe da einen Tag besucht und auch nicht den ganzen. Und da wurde halt irgendwie so aus filmtheoretischer, filmpraktischer, kulturtheoretischer Perspektive wurde so das New Queer Cinema beleuchtet, also diese queere Filmbewegung oder das, was halt unter queerem Film irgendwie zusammengefasst wurde, wo es jetzt gerade steht, wo es eventuell hingehen könnte und so. Dazu gibt es eine Webseite, wir könnten die verlinken von dieser Konferenz. Genau, ich habe so ein bisschen, also das, was ich so mitgekriegt habe, war, da drehte es sich dann tatsächlich eher so um Zeitlichkeit oder Naturdarstellung im queeren Film oder sowas. Also tatsächlich auch eher so ein bisschen theoretischer angehaucht. Ja. Cheryl Dunier war da. Das ist so eine Filmemacherin, die, glaube ich, in San Francisco auch arbeitet. Das war sehr schön. Die wurde halt interviewt zu so einem... Die macht sehr viele schwarze Lesben-Filme. Das war sehr schön, dass die da irgendwie war. Das Interview war ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Dafür, dass sie wahrscheinlich relativ weit angereist ist. Naja. Genau, und sonst war es tatsächlich eher so eine klassische Konferenz von irgendwelchen Leuten, die irgendwie zu Filmen arbeiten, stellen ihr Thema vor, vergleichen irgendwelche Filme miteinander und erzählen mir was über Zeitlichkeit im Transfilm oder irgendwas. Also, ja. Wir können es verlinken und für Leute, die halt auch nochmal so ein tiefergehendes Interesse an so Queer Cinema oder New Queer Cinema haben, die können sich das angucken. Es gab eine, ich weiß nicht mehr, ob es eine Keynote war oder ob es so ein, einfach einer der Vorträge war, von B. Ruby Rich, die diesen Ausdruck New Queer Cinema damals geprägt hat, den ich, also die hat halt einen Vortrag gehalten, den ich ein bisschen, also den fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil es sehr viel darum ging, dass jetzt alle Leute irgendwie vor ihren Handys oder anderen technischen Geräten sitzen und es eigentlich gar keine Bewegung mehr gibt. Also es ist, das fand ich so ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, okay, das ist so ein sehr konservativer, technikfeindlicher und auch so virtuelle bewegungsfeindlicher Blick auf jetzt oder auf so soziale Bewegungen. Das fand ich ganz spannend, dass das dann auch so gar nicht so irgendwie in Frage gestellt wurde, sondern sie hat halt diesen Vortrag gehalten, hat irgendwie beklagt, dass es keine Bewegung mehr gibt und dass alles Vereinzelung ist und die Leute eigentlich nur noch im Internet rumhängen oder so, und das wurde dann so hingenommen und ja, also gar nicht so in Frage gestellt. Also ich finde schon, dass einige Sachen daran sicherlich stimmig sind, wenn man so guckt, so soziale Bewegungen, schwul-lesbische Bewegungen verglichen mit den 80ern und jetzt irgendwie hat sich sicherlich irgendwas geändert, weil die Themen vielleicht auch andere sind und weil tatsächlich sich ein Teil davon ins Netz verschoben hat zum Beispiel, aber das jetzt so als so ein Zusammenbruch der Bewegungspolitiken irgendwie zu sehen, fand ich ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Genau, das war so das, was ich da mitgenommen habe von der Konferenz. Gesundheit.
Danke.
Ja.
Na, schaffen wir noch ein paar Filme?
Ja, ein paar schaffen wir noch. Wir haben gedacht, wir stellen euch ein paar von den Filmen vor, die wir auf den LSF gesehen haben. Wir haben sehr viele gesehen eigentlich, weil wir nämlich auch alle in unterschiedliche Filme gerannt sind.
Das stimmt nicht. Einen Teil haben wir auch
überschritten. Einen haben wir sogar zu dritt gesehen.
Der Hammer.
Ja, Wahnsinn.
Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, finde ich, irgendwie, wie das dann aussieht, ne? Wenn man dann irgendwie, dann kommen die Programme raus, ungefähr zwei oder drei Wochen, bevor es losgeht, also relativ knapp vorher.
Ja, schon ein bisschen länger eigentlich.
Oder so, also ich weiß, ja, auf jeden Fall.
Also Anfang September geht es
ja?
dann
okay. raus. Okay, also dann einen Monat vorher, so ungefähr. Ja. Und dann geht das große Plan los. Das ist ja dann irgendwie... wer geht in welchen Film, dann ist es auch immer ganz spannend, so mit irgendwie, dann gibt es noch manchmal noch mit so Tickets, dass man dann irgendwie, wenn man so und so Filme für die verschiedenen Tickets kauft, dann kann man auch noch vergünstigte so Sammeltickets kriegen. Und dann muss das Ganze noch mit diversen FreundInnen koordiniert werden. Dann muss man das irgendwie auch noch mit den ganzen Beziehungen und Beziehungsausgehwünschen und mit Kindaufplanung auch noch koordiniert werden, und das ist wirklich ein ziemlich großer logistischer Aufwand, irgendwie diese ganzen, also es ist schon ein Event, also das finde ich schon, auch das gehört so ein bisschen dazu, also es wird schon als andere Leute machen, glaube ich, sowas nicht in ihrem Leben, dass sie einmal in der Woche sich da irgendwie drum drehen, und es ist auch Ausnahmezustand, also die Woche, die Filmtagewoche ist einfach anders als alle anderen Wochen.
Ich könnte auch noch ganz kurz passend nämlich dazu einführen, dass ich auch gerade die Erkenntnis dann in dem Jahr gewonnen habe, dass es wirklich aber auch eine bestimmte Gruppe von Leuten ist, die sich so doll damit beschäftigen. Und ich dann auch schon die Überlegung hatte, gerade wenn es zum Beispiel um Vergünstigungen geht und Sachen mit ich helfe mit bei den Filmtagen, bekomme dafür Freikarten und muss deswegen aber auch schon mal koordinieren, bei welchen Filmen ich helfe und welche Filme ich mir angucke und sowas. Dass es halt dann doch ein bestimmter Personenkreis ist, die sich schon so früh, also für die das halt einfach ein Ding ist mit, die Programme sind draußen, wir müssen uns mal zusammensetzen und es muss, also es ist sozusagen, ist einfach so ein wichtiges Ding, dass sich darüber ausgetauscht wird, weil ich habe als Bezugsgruppe, habe ich wiederum als Vergleichsgruppe, habe ich mein Basketballteam und da war das sehr interessant, ja, es war sehr interessant, weil wiederum ein Freund und ich und wir schon so sehr drin waren und irgendwie, oder zumindest halt, also selbst wenn Leute es dann nicht machen, sich rechtzeitig um irgendwas zu kümmern, ist es halt irgendwie so ein Wert, dieses, ich muss mich noch um den Filmtag kümmern. Weißt du schon, in welche Filme du gehst und sowas?
Ich habe mir schon 15 ausgesucht, ja, genau. Aber leider nur zu drei.
das ist halt irgendwie so, dass es überhaupt diese Kommunikationsebene gibt, und andere Leute waren dann, stimmt, da sind ja auch die Filmtage. Also das ist halt dann so dieses Jahr, da sind halt diese Filmtage und da kann man ja mal gucken am Wochenende, ob man mal in so einen Film reingeht. Ja. Und dann kaufen die da so an den Tag selbst oder so vielleicht, gucken sie ja, dass sie dann so ein Ticket noch bekommen. Mhm. Das ist undenkbar für mich.
Findest du uns ein bisschen obsessiv?
Nee. Ich glaube tatsächlich auch, es hat was mit ökonomischen Verhältnissen zu tun, auf jeden Fall. Gerade wenn man Bock hat, sich mehrere Filme anzugucken. Und sich das Geld aber irgendwie zusammensuchen muss. Also zum Beispiel darauf angewiesen ist, zu helfen oder halt das so zu koordinieren, dass man zum Beispiel so eine Fünferkarte hinkriegt und so, um es billiger zu kriegen. Ich glaube schon, dass das...
Und es ist wichtig, also dass es Leuten wichtig ist, in Filme reinzugehen und das sozusagen mitzubekommen, weil die zum Beispiel wissen, dass es einfach auch trotz irgendwelchem Internet-Streaming es Filme gibt, an die du nicht rankommst, die du sonst nicht zu sehen bekommst.
Ja.
Und ich glaube, das macht einfach was aus, weil für manche ist es halt, war es für mich gefühlt zumindest so, die gucken mal ins Programm und das ist halt dann so eine nette Wochenendunternehmung zusammen für Samstagabend, sowas mal zu machen. Aber es wäre halt auch nicht schlimm, wenn es halt nicht klappt. Und deswegen gucken sie halt mal, ob sie noch Freitagnachmittag oder Samstagmittag noch Karten bekommen, und das dann wahrscheinlich wundern sie sich, wenn dann irgendwas ausverkauft ist und es tatsächlich einfach keine Karten mehr gibt. Aber für mich ist so diese Gefahr sehr präsent, dass ich denke so, ich muss vorher schon wissen, ob ich in diesen Film reingehen kann oder nicht. Und wie ich dann sozusagen damit umgehe, wenn die Karten schon weg sind, ob ich dann einfach versuche, kurz vor dem Film nochmal frei werdende Tickets zu bekommen oder umschwenke auf was anderes oder sowas.
Ja. Und das ist so Freitickets irgendwie, die noch ein anderes Kontingent haben, und das ist ja alles ganz kompliziert irgendwie. War das dann, also ja, also wir sind da vielleicht auch ein bisschen obsessiv.
Ich habe dann schon gemerkt, okay, das gibt noch eine echt andere Umgangsweise damit.
Ja. Aber wir sind jetzt auch nicht so außergewöhnlich in dem, wie wir das machen. Ne? Also das ist schon, also das gibt schon, glaube ich, relativ viele, die Ich glaube, die haben auch echt einen ganz guten Absatz von diesen Programmen. Weil da irgendwie Leute, dann was weiß ich, noch zwei brauchen, weil sie irgendwie eins zum Planen und eins zum Mitnehmen brauchen. Mhm. Oder keine Ahnung, irgendwie in jedem Ort, wo sie sich aufhalten, als keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben uns Filme angeguckt. Ja. So. Mhm. Haben wir tatsächlich auch.
Mhm. Einige sogar.
Ja, wie viel sind da? Eine Menge drauf. Na gut, ich meine, bei drei Leuten. Was es auch gibt, das ist vielleicht ein ganz schöner Anfang, ist, es gibt seit ein paar Jahren die sogenannte, also gibt es ein Familienprogramm.
Ja.
Ich glaube, die ersten Jahre waren das eher Langfilme. Oder war es nur einmal Langfilm? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall einmal, ja, habe ich auf jeden Fall einen gesehen. Mhm. Ja. Und seit ein paar Jahren sind das aber immer Kurzfilme, die eben für jüngere Zuschauende auch geeignet sind. Mhm. Und seit ein paar Jahren gehen wir da auch immer als Familie hin. Auch so letztes Jahr. Genau, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was da so, das sind, die sind so von der Qualität her so, naja, also ich meine, manche gefallen mir gut, manche sind jetzt nicht so meins. Es ist halt, es geht halt oft um Anderssein, mhm, um die Auseinandersetzung mit Anderssein, um auch um du selbst sein Empowerment-Ding. Mhm. So, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die so auszeichnet, ja, alle meistens.
Also viele von den Kurzfilmen kommen auch, die sind gar nicht explizit irgendwie queer oder schwul-lesbisch oder so. Die kommen aus dem Hamburger Kurzfilmprogramm. Es gibt halt so ein Kinderkurzfilm, also Hamburger Kinderkurzfilmprogramm. Es gibt so ein Kinderkurzfilmfestival. Und die LSF kriegen, glaube ich, einfach nochmal einige von da wiederum aus dem Kinderkurzfilmprogramm. Ja, genau. Ich finde, also das letzte, bei dem letzten LSF dachte ich jetzt so langsam, wir haben ja immer das Problem, dass die, also mein Gefühl ist, dass die anderen Kinder, die da so auftauchen oder die ich so wahrnehme in so einer Hamburger schwul-lesbisch-queeren Eltern-Community, zu der wir nicht unbedingt gehören, die sind alle viel jünger. Und unser Kind ist halt irgendwie, bricht da so ein bisschen nach oben aus. Es gibt noch ein paar andere. Ich habe auch jetzt bei den LSF auch ein paar ältere Kinder gesehen. Aber viele von denen sind halt eher jünger. So eher, keine Ahnung,
vier,
ja, fünf. Grundschulalter irgendwie.
Oder ja.
Maximal, genau. Ja. Und das spiegelt sich halt auch in diesem Programm häufig wieder, finde ich. Und ich dachte schon, ich fand es total nett, dass wir da jetzt nochmal waren, aber ich dachte schon, hoch, könnte auch das letzte Mal gewesen sein, weil es einfach auch für unser Kind ist es, glaube ich, einfach, irgendwann wird es halt auch langweilig, wenn das, also als erwachsene Person hat man dann vielleicht wieder so einen anderen Blick darauf, kann man sich auch so einen lustigen kleinen Zeichentrickfilm angucken, aber Kinder sind ja häufig dann irgendwann in so einem Alter, wo die dann auch beleidigt sind, dass man ihnen sowas noch zumutet oder so, ne? Also für uns wäre vielleicht so langsam auch so ein bisschen so ein Jugendprogramm.
Ja, das stimmt.
Vielleicht müssen wir jetzt einfach 10 Jahre Pause machen und dann können wir wieder hingehen.
Ja, also es ist halt häufig, also ich empfinde das häufig als für eher kleinere Kinder.
Ja, das stimmt.
Aber es ist immer sehr, sehr niedlich. Wobei, Moment, das letzte Mal war ich ein bisschen beleidigt über einige Filme, fällt mir dabei ein, weil die doch sehr normativ waren.
Ja.
Und dann fällt mir ein, ich wollte doch eine Beschwerdemail schreiben. Und habe ich das gemacht?
Nein.
Nein.
Aber das haben wir letztes Jahr auch nicht gemacht. Oder ich hatte zumindest.
Wollten wir das auch machen?
Ich glaube, ich hatte zumindest, oder ich hatte zumindest auch mal vor, aus dem Kinderkurzfilmprogramm eine Empfehlung für die Filmtage, für die lesbischen Filmtage dann auszusprechen.
Ah,
oder sowas. Oder halt weiter zu leiten. Hm. Oder so, oder irgendeinen Filmvorschlag zumindest mal zu machen, weil die sind, eigentlich wird auch immer wieder gesagt, dass sie dankbar sind, auch wenn für Feedback und
ja,
weil es halt alles noch so ein bisschen trotzdem neu ist und am Entstehen, ja, und sie halt auch immer, glaube ich, dadurch, dass die jetzt kein Kindertestpublikum, glaube ich, haben, sondern es halt eben auch aus Erwachsenenperspektive vor allem dann ausgewählt wird, glaube ich, sind die schon froh, wenn es irgendwie ein bisschen Rückmeldungen gibt. Ja, ja, Kinder kommen für umsonst rein. Die müssen keinen Eintritt bezahlen bei diesem Kurzfilmprogramm. Das ist ja auch interessant zu wissen.
Schön, ja.
Ja.
Da fand ich den, ich weiß gar nicht, ob man den auch so im Netz findet, da gab es einen ganz süßen Film über ein Zebra, das plötzlich ganz andere Muster hatte, je nachdem, wie es sich bewegt hat. Und das war einfach super süß und
das witzig. War sehr witzig, ja.
Und es gibt auch, ach ja, dann gibt es auf jeden Fall, den finde ich auch nach wie vor sehr süß, über so ein renitentes Schafkind.
Ja,
stimmt.
Heißt es nicht auch Mäh?
Schafe oder Mäh oder keine Ahnung.
Nee, Lämmer.
Lämmer?
Nicht, also,
oder Lämmer? Nicht? Lämmer? Kann sein. Also wir, das können wollen wir auf jeden Fall
versuchen, die Filme zu verlinken.
Also
oder?
Diese, also zumindest...
Glaube, also gibt es nicht, aber die Lämmer habe ich schon mal gesehen.
Mit dem renitenten Schafkind, das... Das können wir auf jeden Fall verlinken, den gibt es auf jeden Fall online, den habe ich schon mal gesehen und den kannte ich auch schon.
Also ich kann ja noch sagen, dass ich auch viele Kinderkurzfilme dann schon kannte über den Kinderfilmblog, der dann auch, da kommt jeden Freitag wird da ein Kurzfilm verlinkt. Und da sind manchmal wirklich ganz nette Sachen dabei.
Ich sehe schon, wir haben eine etwas längere Linkliste.
Etwas. Ja.
Ja.
Ansonsten waren, also ich wart ihr auch da? Ich kann
nicht. Waren wir da?
Ich gehe seit einigen Jahren jedes Jahr in das, wenn ich kann, in das sogenannte Genderbender-Kurzfilm. Das heißt nicht mehr so?
Doch, wir waren nicht da.
Das Genderbender-Kurzfilmprogramm. Also es gibt halt sehr viele Langfilme auf dem NSF und es gibt auch mehrere Kurzfilmprogramme. Es gibt ein schwules, ein lesbisches, gemischtes und es gibt halt auch ein Genderbender-Kurzfilmprogramm. Was könnte da der Inhalt sein? Dass ich dieses Jahr tatsächlich auch ein bisschen besser fand als die letzten Jahre. Es ist tatsächlich, ich gehe da immer rein, weil ich immer denke, da muss ich reingehen.
Du hast so eine innere Verpflichtung.
Du hast so eine innere Verpflichtung, da reinzugehen. Und dann gehe ich jedes Mal da wieder raus und bin total sauer, weil es immer um irgendwie so dramatische Outing-Prozesse geht oder leidende Transleute oder Transleute, denen schreckliche Dinge passieren oder schreckliche Umstände, in denen Transleute vorkommen, etc. Also es ist immer sehr, sehr schlimm. Manchmal auch inter, sehr selten. Und diesmal war es ein bisschen besser. Und tatsächlich hat offensichtlich auch einer der Filme, die ich am besten fand, dann auch gewonnen in der Kategorie oder tatsächlich auch diesen Kurzfilm Bereich gewonnen. Den fand ich sehr schön. Da ging es tatsächlich eher um, es war so ein Film, in dem halt auch eine Transperson vorkam, wo es aber eigentlich darum ging, dass diese Transperson für so ein Kind so einen Moment von Stärke irgendwie bedeutet hat oder sowas. Also so, dass das Kind so zu sich finden konnte oder stark sein konnte oder sowas. Oder eigensinnig. Es ging um so eine... Also die Person, durch die das in das Genderbender-Kurzfilmprogramm gekommen ist, das war so eine... Die hat so Masken gemacht. So eine Frau, die hat in so einer Wohnung gewohnt und da hat die so Masken hergestellt, so ganz magische Masken und wurde dann immer besucht von dem Nachbarkind.
Das war im Kinderkurzfilmprogramm.
Nein, echt?
Ja. Was ist das mit den Dosen? Wo die so an Dosen, diese Dosen gebastelt hat und das mit dem Spielzeug
von dem. Wo die Mutter dem Kind das Pony geklaut hat und dann
Pony?
Ist.
Nein. Nee. Ich glaube, das war wirklich im Transgender.
Das war jetzt von der Beschreibung her, hätte das jetzt auch total gut auf diesen anderen Film mit dem Nachbarkind und so. Und, okay, also das sind jetzt zwei Filme, zwei verschiedene. Vielleicht nochmal raus. Wir können auf jeden Fall, also die Namen, das ist ja mal so ein bisschen doof, wenn dann Leute das hören oder dann hören, was für ein Film. Also die beiden
vielleicht
können wir
gehen
noch mal
weg von den Kurzfilmen, weil ich von denen tatsächlich auch einfach den Namen nicht mehr weiß.
Aber das kann man ja nochmal rauskriegen, vielleicht fällt es dir dann ja wieder ein, wenn du den Namen titelst.
Den anderen fand ich aber doof. Den mit den Kuscheltieren, den fand ich total doof.
Ja, deswegen habe ich mich gerade auch was gewundert.
Ja.
Aber ja, also trotzdem.
Den möchte ich nicht verlinken.
Doch. Weil wir ihn jetzt erwähnt haben, wäre es vielleicht ganz gut, den Namen zu verlinken.
Es war immerhin sogar ein Film, der dann mal von der Edition Salzgeber herausgegeben wurde, was halt wiederum ein lesbischer Filmverlag ist und dass sie eher eben so wo werden, aus was für einem Pool speisen sich diese Filme.
Das stimmt. Gut. Ja. Ich überlege gerade. Ob es irgendeinen Film gibt, über den ich unbedingt reden möchte. Also, wo ich froh bin, dass ich ihn gesehen habe, weil es einfach ein, wo ich mich gut unterhalten gefühlt habe, also so Kinoabend hatte, und wo ich wirklich froh bin, dass wir uns dafür entschieden haben, ist Drunktown's Finest gewesen. Das ist der, den wir alle drei auch gesehen haben. Da war die Beschreibung so ein bisschen, okay, das ist so ein bisschen, es könnte sein, dass der so ein bisschen hart ist, der Film, also so jetzt nicht so der Feel-Good-Movie. Habe ich auch einen gesehen von, aber das war ein anderer. Also der Drunktown's Finest ist jetzt nicht so ein Feel-Good-Movie, sondern schon eher eine, eher, also da haben Leute, wollen Leute wirklich was sagen, oder da, also da ging es schon darum, irgendwie eine Message auch irgendwie rüberzubringen und so. Und es geht um mehrere Menschen, die in einem Ort leben, der, wie heißt? Drunktown vielleicht? Nein, Drunktown ist bestimmt
kein Name. Er wird Drunktown genannt.
Er wird Drunktown genannt und ist am Rande.
Also es geht um einen Ort im Grenzgebiet. Es ist, der Ort ist Dry Lake in New Mexico.
Genau, und es,
und
ist,
es ist halt
Navajo.
Genau, Teil davon ist ein, oder grenzt an, genau, an ein Navajo-Reservat.
Genau. Und das leben halt auch viele Navajo in dem Ort.
Genau.
Das ist halt auch wichtig, oder das ist halt auch ein zentrales Thema dieses Films. Und es gibt eben verschiedene Personen, verschiedene Figuren in diesem Film, die eben irgendwie in dieser Stadt leben oder eben da verwurzelt sind oder etwas da zu tun haben. Und das ist eben so ein bisschen so ein Film, wo eben diese verschiedenen Geschichten irgendwie miteinander verwoben sind und irgendwie dann auch nicht. Und es kommen halt verschiedene Charaktere vor.
Ja, das ist so eine Pseudo-Doku, ne? Also,
Doku? Nee,
doch, ich dachte schon, das ist so ein bisschen so eine. Also, ich fand es halt, was ich spannend fand.
Ich dachte es sein, ich dachte.
Genau, auch, ich glaube es.
Aber es war halt
ist ja
auch
überhaupt
nicht
keine.
So. Es war dann so, es war einfach ein Spielfilm.
Also, was halt Dokument, also was vielleicht ein Stück weit, naja, dokumentarisch würde ich es noch gar nicht nennen, ist, aber zumindest sozusagen, also für mich ein ganz interessanter Aspekt des Ganzen war, oder auch der einzige, auch ein Grund, wenn der da nicht gestanden hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingegangen, ist, dass die Regisseurin aus diesem Gebiet stammt. Also ich weiß gar nicht, oder vielleicht auch aus der Stadt stammt, die da porträtiert wird mit den Menschen. Und die halt gerne, das steht halt auch in der Stadt, halt in der Filmbeschreibung, dass sie halt gerne was einen Film machen wollte, wo halt die Personen, die, also das ist halt, die Gegend hat keinen guten Ruf und ist relativ arm, und es gibt irgendwie, es geht so los mit, warum leben Leute da überhaupt irgendwie, es ist ganz furchtbar da, und dann war so die Idee, okay, warum sind die denn dann da, aber, oder warum bleiben die denn da, und die Person, die eben den Film gemacht hat, macht das eben eher aus einer Innenperspektive heraus, weil sie eben selber aus der Gegend kommt. Was man dem Film halt auch sehr anmerkt, finde ich. Also es ist eben kein von außen, wir gucken uns mal die lustigen Natives an, irgendwie, wie sie da irgendwie leben, sondern es ist halt irgendwie eher der Versuch einer Innenperspektive. So.
Ja, ich hatte das so verstanden, dass es halt die Antwort ist auf dieses Klischee, das ist doch irgendwie ein schlimmer Ort, wer will denn da überhaupt leben? Das ist ja so Drunktown irgendwie. Und
ja.
Deswegen der Film.
Hatte ich auch so verstanden, genau. Und das fand ich halt auch interessant, deswegen
genau.
Fand ich es auch interessant, in den Film zu gehen. Und das, ich habe es nicht bereut, ich fand den sehr schön. Es gibt eine Trans-Person, auch im Film, die Regisseurin ist auch trans, glaube ich.
Kann sein, ja.
Doch,
ich glaube ja.
Und es gibt eine Trans-Person in dem Film, die Geschichte von ihr ist halt eingebettet in alle anderen Geschichten, die eben auch da stattfinden. So, das ist, fand ich auch ganz angenehm. Also ich finde es tatsächlich, ich gucke mir lieber Filme an, wo halt so Transgeschichten eher eingebettet sind, als irgendwie so der zentrale Erzählpunkt. Ja.
Ja. Ich fand ihn gut. Ja, ich fand ihn auch gut. war ein schöner Film. Also schön, es war ein guter Film irgendwie.
Ja, und ich weiß gar nicht, ich meinte es, da stand irgendwie eigentlich in der Ankündigung drin, dass jemand eventuell, dass es danach noch irgendwie eine Frage-Antwort-Runde mit irgendeiner Person hätte geben können oder sowas. Was ja dann, also das war ja meine einzige Sorge bei diesem Film, war ja die Diskussion danach, irgendwie, wenn das Publikum da noch irgendwelche Meinungen zu abgeben darf, in Form von Pseudo-Fragen. Aber dazu kam es gar nicht. Deswegen war dann das Filmerlebnis
ein ungetrübtes Film.
Ganz gut sozusagen bei sich bleiben zu können und nicht noch irgendwie das mit sich mit den Gedanken von anderen Leuten dann gerade,
ja,
die laut ausgesprochen werden dürfen oder sowas, ja, auseinandersetzen zu müssen.
Ja. Ich würde halt sagen, wir verlinken, also wenn wir das nicht verlinken können, nennen wir zumindest irgendwie Filmtitel und RegisseurIn und dann können die, die das interessiert, können danach suchen, falls es das nicht eh online irgendwo zu gucken gibt.
Könnt ihr mir vorstellen, also auf jeden Fall gibt es ja auf den Seiten der LSF immer so eine kleine Beschreibung.
Ah, das können wir auch machen,
also, genau. Wenn wir gar nichts anderes finden, dann können wir das auf jeden Fall verlinken.
Genau.
Okay.
Ja.
Mhm. Mein persönliches Highlight war die Dokumentation über mit Kate Bornstein. Oder Bornstein.
Stains?
die ich einfach sehr. Die war einfach gut und nett und nah irgendwie auch an der Person dran gemacht. Und es war einfach schönes Material. Und ich habe Kate Bornstein einfach gerne dabei zugesehen und zugehört, irgendwie, wie sie gerade durchs Leben gegangen ist, auch mit allen Höhen und Tiefen und gerade auch so, wurde halt viel auch mit anderen Leuten zusammengezeigt und so deren Dynamiken und was sie so für Vergangenheiten hatten und so. Das war so schön, also Kate Bronstein als queer, trans Aktivistin, Autorin von mittlerweile mehreren Büchern, die für viele Leute sehr hilfreich auf ihrem Lebensweg waren und irgendwie sehr supportive sein können und so. Ja, das war sehr schön und es gab halt dann noch das überraschende Highlight, dass sie am Ende live, es gab die Weltpremiere einer Skype-Konferenz in live in einem Kinosaal und das war halt dann mit Kate Bornstein und dem Regisseur dieser der Dokumentation. Also ein Live-Interview per Skype. Das war sehr nett.
Oh, Entschuldigung, ich muss ein bisschen Lärm machen.
Etwas überfordernd, auch weil dann eben irgendwelche Fragen aus dem Publikum kommen sollten und du sitzt dann so gebannt auf dem Kinosessel und denkst so, wow, da ist gerade Kate Bornstein. Naja. Das war so ein bisschen schade, also fand ich auch für sie schade, aber das war auf jeden Fall sehr, also glaube ich, sind viele Leute dann auch so sehr beseelt rausgekommen.
Wurden die Tiere gezeigt von ihr?
Ja, sehr flauschige Katzen und kleine Möpse. Und sie hat sogar ein Lied darüber, also es wurde ein Lied darüber eingespielt, was sie selbst so generiert hat. Es gibt so eine App, mit der du ja so Sachen einsprechen kannst und die dann zu so Songs, Rap-ähnlichen Songs irgendwie generiert werden. Und da hatte sie einen Song irgendwie mal so spaßhalber gemacht und da kommen auch ihre Kratzen und die Hunde drin vor. Ja, das war sehr nett. Ganz kurz zu dem, weil es ja durchaus auch was Wichtiges war, dieser Dokumentarfilm, der über die Filmtage gedreht wurde und dann auch eben Weltpremiere hatte, auf den Filmtagen auch bei der Eröffnung gezeigt wurde und dann eben einmal in der Flora und in der Flora hatte ich mir dann das angeguckt.
Acting Out,
genau. Und das ist, also ich war so, naja, das ist ganz informativ, irgendwie so ein paar Sachen mitzubekommen, wie die Filmtage ablaufen. Es dürfen sich einige Leute dazu äußern. Unter anderem kommt auch ein ehemaliger Mitbewohner von mir drin vor, das war auch ganz schön. Und es gibt halt so ein paar persönliche Geschichten und wie die Filmtage wiederum die einzelnen Leute, die damit verbunden waren, so berührt hat quasi. Mhm. Aber es ist halt sehr Selbstbeschauung und Abfeiern. Mhm. Und das war teilweise dann noch ein bisschen, also fand ich so ein bisschen so, ja, es ist auch nachvollziehbar und es ist ja auch gut, sowas mal zu machen. Also ich finde es auch irgendwie wichtig, aber für so eine Dokumentation hätte ich mir dann vielleicht doch so ein bisschen mehr unterschiedliche Perspektiven gewünscht oder sowas. Okay. Naja. Hm. Und dann gab es noch so einen komischen Wink Richtung Russland und wie da gerade irgendwie Russland homofeindliche Politiken sind. Und also es wurde so sehr viel was woanders, also und dann haben sich irgendwelche deutschen weißen Leute hingestellt, um die Lage in anderen Ländern zu besprechen und also das war so ein bisschen, well, naja, warum tut das jetzt nur da drin zu sein?
Weil das, glaube ich, auch ein Teil der LSF ist. Ja. Es gibt ja immer irgendwelche Länderschwerpunkte und je nachdem, wie die Lage in diesen Ländern so ist, ist es, glaube ich, mehr oder weniger kackscheißig, was dann da produziert wird. Also,
genau, also mein bester Vergleich war irgendwie, dass jemand von Queer Amnesty dann irgendwie als weiße Person über irgendwie eine Situation in einem anderen Land gesprochen hat und vergleichsweise dann einfach eine Filmemacherin aus einem anderen Land, es wurde einfach ein Interviewausschnitt davon, der in einem Film vorkam, der auf den Filmtagen mal gezeigt wurde, also so reingesetzt. Und das fand ich viel besser als einfach dann so ein extra Interview mit so einer Queer Amnesty-Person. Mhm. Ja. Genau, aber das nur so kurz, weil ich fand, dass das ja durchaus wichtig war dieses Jahr. Mhm. Tja.
Okay, ein Film, den ich relativ häufig gesehen habe. weil ich da die Untertitel für live geklickt habe. Also das bedeutet dann, dass man halt irgendwie, Steff schüttelt den Kopf.
Das ist unfassbar.
Also ich finde das ja toll. Also das ist ja, also ich habe das vorletztes Jahr auch schon einmal gemacht, dass ich, das ist dann halt so, man sitzt dann da halt irgendwie in so einem in dem Film vor für Kabuff. Und hat halt einen Laptop vor sich mit so einem Untertitelprogramm, die halt live dann eben per Tastendruck eingeblendet werden, auf die Kinoleinwand aufgeprojiziert werden. Und das ist halt mein Job gewesen und das war auch beim letzten Mal das Einzige, was ich gemacht habe als Hilfe. Und es war halt letztes Jahr Regarding Susan Sonntag, den ich dann eben deswegen so häufig gesehen habe, weil ich ihn halt einmal im Vorfeld mir angeguckt habe, damit ich halt weiß, was auf mich zukommt. Und dann habe ich ihn eben einmal dort eben bei den Filmtagen geklickt, heißt das dann. Und weil er dann eben wegen der großen Nachfrage wurde er dann nochmal eine Woche später eben nochmal gezeigt und da habe ich dann eben also nochmal geklickt. Also ich habe ihn insgesamt dreimal gesehen.
Und würdest du ihn ein viertes Mal sehen?
Ich würde ihn mir vielleicht sogar tatsächlich irgendwann nochmal angucken, aber es ist, also ich glaube, wenn man so eine Doku dreimal gesehen hat, dann hat man auch eigentlich schon ganz schön viel davon gesehen. Es ist eine sehr lange Doku. Es geht eben um Susan Sonntag. Mhm. Es ist eine Doku über ihr Leben. Also wirklich so relativ klassisch Werdegang und so. Ich wusste nichts über Susan Sonntag vorher. Ich wusste noch nicht mal mehr, dass sie Notes on Camp geschrieben hat, was sehr bekannt ist. Wenn man sie für irgendwas kennt, dann kennt man sie dafür eigentlich. Ich wusste nicht, was für eine krasse... Also ich kannte den Namen irgendwie, der ist mir irgendwann schon mal vorgekommen. Ich wusste, dass sie Texte geschrieben hat und das war's. So. Aber was für eine große Bedeutung sie eigentlich hatte, wie viel sie... Also im 20. oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts... Joko macht komische Sachen mit seinem Wasser...
Entschuldigung.
Ästhetische Dinge.
Ja.
Kunst. Ich mache doch jetzt Kunst.
Ach so, stimmt. Lass sie labern über den Film. Ich mache Kunst nebenbei. Also das war mir tatsächlich nicht klar. Also wenn man mal irgendwas über Susan Sonntag erfahren möchte, dieser Film lohnt sich dafür absolut. Und es ist auch überhaupt kein Problem, weil man kann den nämlich auf YouTube sehen, habe ich neulich erfahren. Und ich kann ihn empfehlen. Also wenn man mal so ein bisschen, also er geht, wie gesagt, relativ lang, aber ich finde ihn für eine Doku, ich interessiere mich halt auch sehr für Dokus, ich finde es ein spannendes Format, ich gucke mir gerne Dokus an und finde das schon auch spannend, wie so, wie man das machen kann, so eine Dokumentation über irgendein Thema zu machen oder über irgendeine Person, ohne dass es mega langweilig ist. Was, also an Bildern, was kann man da an Bildern bieten auch und wie kann man das von der Erzählweise so machen, dass das irgendwie nicht lang eintönig wird. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön gelungen da. Also es wird eben viel mit so, auch mit so ästhetischen, eher so interpretativen Bildern gearbeitet oder eben auch mit so Typospielereien und ich habe wirklich sehr viel erfahren über sie und ihr Leben. Und ich finde, das könnten ruhig ein paar mehr Leute auch tun, weil ich finde sie eine total spannende Figur und Person. Ja, genau. Und von daher, ja, genau. Also.
Ich habe ihn mittlerweile ja auch mal gesehen.
Auf YouTube dann, ne?
Genau. Mhm. Also ich hatte Probleme mit dem Ton zwischendurch mal, aber zum Glück nicht. Dadurch, dass es so lang ist, war es dann irgendwie halt einfach nur zwischendurch mal ein bisschen still.
Und wie fandst du ihn?
Ich fand diese Einspielung, diese Bilder, die fand ich so ein bisschen annoying, was dann auch so mit so Experimental-Jazz irgendwie gemacht hat. Das war so ein bisschen, naja, irgendwie hatte ich da in dem Moment nicht so den Zugang dazu. Und ich fand aber gut, dass von den Personen, die halt in dieser Dokumentation zur Sprache kamen, also die dann irgendwie halt was gesagt haben über ihr Leben mit Susan Sontag, halt tatsächlich eben über ihr Leben mit Susan Sontag sprechen konnten, weil es einfach sehr nahe Personen waren. Also es war halt nicht so eine Dokumentation über eine bekannte Person mit Leuten, die sie mal irgendwie, die mal mit der Person zusammen Tee getrunken haben oder vielleicht irgendwie mal ein Jahr lang in einer politischen Gruppe gemeinsam aktiv waren und sich irgendwie ab und an mal gesehen haben, sondern es waren halt wirklich LebenspartnerInnen und sowas und oder Familien, also irgendwie Schwester oder sowas, die da interviewt wurden. Das fand ich einfach sehr, sehr gut, weil ich finde, das macht halt was aus. Und darüber wurde einfach eine sehr breite Facette, auch sehr nah dran an der Person. Susan Sontag konnte dadurch irgendwie dargestellt werden.
Und kritisch auch. Also ich fand es ganz spannend, weil es eben nicht nur so eine reine Hudelei war, so eine Hudelei, sondern durchaus auch sehr kritisch von Leuten, mit die ja eben auch nahe waren. Oder aber nie abwertend oder so ein Bashing oder sowas, aber durchaus auch, naja, sie hatte halt schon auch die und die Eigenschaften, ne? Und das war schon auch nicht immer so einfach mit ihr und so. Oder auch eine Person hat eben auch erzählt, dass sie eben auch von ihr sehr verletzt worden ist, als sie eben miteinander eine Verbindung hatten, aber hat eben auch erzählt, warum sie eben aber eben trotzdem eben mit ihr auch ihr Leben zum Teil verbracht hat und so. Also das, ja, facettenreich irgendwie, fand ich. Ein ganz facettenreiches Bild, was da irgendwie abgegeben wird. Was, glaube ich, der Person auch sehr gerecht wird.
Ja, deswegen würde ich es auf jeden Fall auch noch gerne nochmal gucken. Erstens, um mal mit vollem Ton das dann irgendwann mal sehen zu können. Also auch nochmal ein bisschen mehr mitzubekommen. Ja. Die Frage ist, ob wir jetzt langsam Schluss machen oder ob ich sonst kurz die Küche verlassen.
Ich wollte zumindest noch diesen Volkbildungsterror vorstellen.
Ja, das kannst du ja dann
kann ich machen, während du weg bist.
Den habe ich nicht gesehen.
Ach, eigentlich haben wir hier schon noch so ein paar. Es geht ja auch schnell. Ne? Also Steff und ich haben Volkbildungsterror gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprechen kann. Es ist ein schwedischer Film. Und zwar ist es ein links-autonom queer-feministisches Musical. Und das irgendwie schon, ich würde sagen, relativ dem entspricht, was vielleicht so europäische queere Szene ausmacht. Und zwar eher so eine dreckige linke Szene. Also es war halt sehr viel nacktes Fleisch, sehr viel lustige Klamotten, sehr viel Glitzer, sehr viel Camp irgendwie. Also schon auch so eine bestimmte Ästhetik, schon auch mit allen Einschlüssen und Ausschlüssen, die da stattfinden in genau solchen Szenen irgendwie. Und es war halt, also es war so ein Film, der quasi eigentlich so alle Themen, die in so Szenen gerade so vorkommen, abdeckt, bis auf interessanterweise, also ich glaube, Rassismus kam sehr wenig vor. Das fand ich auch sehr spannend. Sehr weit vorne war vegan sein und so Tierrechtsbewegung. Es ging um so einen sehr mörderischen, also ein Protagonist, eine Protagonistin war so ein mörderischer Hase, der irgendwie halt mit anderen Leuten zusammen so eine Untergrundorganisation gegründet hat und die haben halt irgendwie sich so ein bisschen durch ihren Alltag gesungen und gemetzelt halt. Es war insgesamt auch relativ absurd und es kam so schlagwortartig so diverseste Dinge aus queerer Subkultur vor. So SM kam vor und Ökofeminismus kam vor und keine Ahnung, es ist super viel interessanter, weil Trans kam auch vor. Interessanterweise halt sehr wenig zu Rassismus und Race. Der Film ist sehr, sehr lang. Ich fand ihn eigentlich ziemlich lustig, aber irgendwann war er echt so, ich glaube, er war so diese halbe Stunde zu lang.
Halbe Stunde zu lang, das ist lang, lang.
Das ist schon sehr lang. Was ich total toll fand an dem Film war, dass, also in dem Film sprechen sie davon, dass sie irgendwie EU-Gelder beantragen wollen, um so Waffen zu beschaffen für ihre Untergrundorganisation. Ich glaube, dann geht es auch noch irgendwie um eine Antipsychiatriebewegung oder so. Also, und am Ende wollen sie, glaube ich, noch so einen Gutachter oder eine Gutachterin umbringen oder so zu so einem Trans-Prozess. Also sehr konfus alles. Und das Tolle daran ist tatsächlich, dass der Regisseur tatsächlich EU-Gelder beantragt hat zu irgendeinem LGBT-Jugendhilfsprojekt, um damit den Film zu finanzieren. Das fand ich grandios. Also das war eigentlich so fast das, was ich an diesem Film am besten fand. Wenn man den mal kriegt, glaube ich, kann man den ruhig mal angucken, weil der wirklich, ich finde, der zeigt mit allen Höhen und Tiefen und Positiven und Schwächen so ein ganz lustiges Bild von so einer eher dominant weißen linken Queerbewegung.
Ja, schon so die radikale.
Genau, die linksradikale, auch sehr militant, in diesem Fall sehr militante Bewegung. Es war schon, ich fand es schon sehr, sehr spannend und ich glaube mit sehr viel Herzblut gedreht. Mhm. Also auch echt so ein, wo man auch echt so merkt, da steckt jetzt wirklich nicht viel Geld drin und aber umso mehr Arbeit und sehr viel Herzblut.
Und EU-Geld.
Und EU-Geld.
Nicht viel, ja. Aber EU-Geld.
Ja. Genau, und das war der. Was haben wir hier noch stehen? Something Must Break.
Ja, den hatte ich dann im Nachgang gesehen, als Belohnung dafür, dass ich eben zum zweiten Mal The Regarding Susan Sonntag geklickt habe. Den hatte ich während der Filmtage gar nicht gesehen gehabt. Ich glaube, der hat sogar gewonnen. War das, glaube ich, auch? Ich glaube, das war der Gewinnerfilm. Auf jeden Fall war es der Hit in der Mitte. Es gibt immer so einen Film, der irgendwie so, das ist immer der sogenannte Hit in der Mitte. Das ist so der, so einer der großen Filme, wo halt immer so sehr an sehr präsenter Stelle eben so, also es ist zwar unter der Woche, aber eben nochmal besonders, also so ein besonderes Feature nochmal, so ein bisschen so, das
ist auch immer so ein bisschen im Wechsel, wird glaube ich schon drauf geachtet, dass es irgendwie so mal lesbisch und mal schwul ist. Ja.
War es nicht letztes Mal auch Romeos?
Nee, Romeos? Letztes Jahr war es, interessanterweise war es jetzt eben zweimal hintereinander ein Trans-Thema. Ja. Zwar letztes Jahr war es nämlich argentinischer. Ach so, okay. letztes Jahr war es argentinischer. Nein, nicht. Venezuelanischer Film über eine Transfrau, die ein Tagebuch findet und Kontakt aufnimmt zu dem Kind. Also es ist ein Tagebuch, was für ein Kind geschrieben wurde, also von einer toten Mutter und sie versucht, Kontakt zu diesem Kind aufzunehmen und lebt in so einer queer Favela, die Transfrau. So darum geht es. Also, es geht eigentlich um das Leben dieser queer Favela und um den Kontakt zu diesem Kind, und es geht auch um sehr viel um Klasse und um wer darf mit wem reden und so. Und dieses Jahr gab es eben auch, war auch eine Trans-Geschichte im Vordergrund, also Transperson im Vordergrund, schwedischer Film, so Punk-Trans irgendwie, also so eine angepunkte, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nicht Stockholm, es ist irgendeine andere, glaube ich, sehr viel kleinere schwedische Stadt, mit sehr viel skandinavischer, es regnet immer, Ästhetik. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Film einmal regnet, aber die Farben sind so, ne? Irgendwie. Es wirkt also ein bisschen kaffig, so ein bisschen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch tatsächlich Stockholm und es wird irgendwie Randgebiet von Stockholm sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es um eine junge Trans-Person, eine Queere, wo auch sehr offen gehalten wird, irgendwie Transfrau, genderqueere Personen, so, aber das chargiert auch so ein bisschen. Das war es sicherlich auch besonders an dem Film, dass es eben nicht so ganz eindeutig, zumindest habe ich es eben nicht so eindeutig gelesen, und es geht halt um eine Liebesgeschichte und um auch so ein, wer steht hier eigentlich zu wem und wer steht zu sich selber. Das Ganze eben in so einem, ja, so ein bisschen Punk-Milieu. So. Ja. Sehr, sehr unaufgeregter Film, ganz tolle Hauptdarstellerin. Ich glaube, der hat echt gewonnen, irgendwas. Ich glaube, der hat irgendwie hat der, glaube ich, oder der hat die Teddy in der Berlinale irgendwie so, also irgendwas hat der gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat auch echt ganz gute Kritiken gekriegt, weil er eben so unaufgeregt ist, so unaufgeregt mit dem Trans-Sein irgendwie, also der Trans ist zwar sehr vordergründig, weil die Hauptfigur eben trans ist und es eben auch sehr aus dieser Perspektive gezeigt, die Geschichte erzählt wird. Mir hat sie manchmal ein bisschen zu sehr gelitten, darunter, dass sie niemand versteht, so richtig. Also es gibt da, also, aber es gibt eben doch ein paar sehr angenehme Brüche zu so einer klassischen Transfrau-Erzählung, von dem wie, also es gibt auch transfeindliche Gewaltszenen zum Teil. Ich finde es halt immer sehr unangenehm, wenn es halt einfach dann nur noch darum geht, dass irgendwie Trans-Leute verprügelt werden oder vergewaltigt werden, so. Und das ist halt an der Stelle, gibt es auch, kommt vor. Es wird auch thematisiert, aber wie ich finde, ganz gut abgefangen, auch mit so einem Selbstbewusstsein oder mit so einem, wie gehe ich damit um, Ding. Und also die fand ich so diese Hauptdarstellerin, ich glaube, ich weiß noch nicht mal mehr den Namen von ihr. Ich habe Mia im Kopf, aber so hieß der Film vom vorletzten Jahr. Deswegen glaube ich nicht, dass die so hieß. Die verliert halt einfach nicht. Sie verliert halt nicht. Mhm. So. Das ist halt wichtig, finde ich, in dem Film, dass sie halt. Und der Film endet eben auch damit, dass sie eben nicht verliert. Mhm. Und sich irgendwie, wie sagt man denn das? Also was weiß ich, also ich glaube, es gibt dann eben am Ende dann so eine Geschichte, wo sie dann eben, wo dann klar ist, okay, also sie kann sich jetzt entscheiden, bei ihrem Traumtypen zu bleiben, aber dafür halt auch ganz schön viel Mainstreamisierung und ganz schön viel sich anpassen müssen an das, was von ihr erwartet wird, halt irgendwie hergeben. Also müsste sie eigentlich dafür machen, oder sie kann sich halt entscheiden zu gehen und halt ihr eigenes Ding weiterzumachen, und sie entscheidet sich halt für Letzteres. So, also bleibt halt bei sich sozusagen. Das ist dann so die Message, und das finde ich eigentlich einen ganz schönen. Also gefällt mir, hat mir besser gefallen als die, und am Ende lebten sie glücklich, der Traumprinz und seine Traumprinzessin irgendwie. Und es gibt halt auch so zwischendurch ein paar ganz schöne Brüche mit Erwartungen, wie sich so, was so Geschlechtlichkeiten angeht und wie verhält sich wer mit welchem Geschlecht Und hast du rausbekommen, ob er irgendeinen Preis bekommen
hat? Oh, habe ich gar nicht.
Achso, ich dachte, du hättest. Nee, habe ich nicht. Ich kann das ja kurz mal nachgucken. Ja.
Das kann man ja auch danach.
Ja, es ist so ja. wichtig. Ob jetzt,
ja.
Ich finde es jetzt nicht so wichtig, ob ein Film einen Preis gewonnen hat oder irgendwelche
ja.
Mehrheitsstrukturen an der Erkennung findet.
Ja, kann man.
Wir verlinken das alles, kann man sich selbst aussuchen.
Ja. Den bin ich mir auch ziemlich sicher. Also, der ist schon relativ populär dann. Auch dann da schon präsentiert wurde und so. Und ich, wie gesagt, auch glaube, dass der irgendeinen Preis gekriegt hat, auf jeden Fall. Könnte ich mir vorstellen, dass man an den auch in irgendeiner Form rankommt.
Hm. Welchen Film ich persönlich, aus persönlichen Gründen, noch sehr schön fand, den haben Marlene und ich, glaube ich, zusammen gesehen, war Voltrans. Das ist eine Dokumentation über eine. Ich würde sagen, queer feministische Transmaskulinitätenorganisation in Istanbul. Und deren, ja, so, also deren Gründungsprozess eigentlich und deren Verlauf über so ein paar Jahre. Und ich finde den sehr, sehr schön, weil er halt sehr vielschichtig ist. Es ist tatsächlich ein sehr klassischer Dokumentarfilm. Es werden halt Leute, man sieht Leute, Kopf-, Oberkörperaufnahmen sozusagen, die erzählen aus ihrem Leben und aus ihrem Leben mit der Gruppe und wie sich das für sie so entwickelt hat, weshalb sie irgendwann die Idee hatten, sich politisch zu engagieren und so. Und gemischt mit so irgendwelchen Poetry-Abenden oder Aufnahmen von irgendwelchen Demos. Aber was ich an dem ganz schön fand und ziemlich besonders fand, war, dass der halt eben nicht so klassisch Transmännlichkeit gezeigt hat, sondern die Leute, die da interviewt wurden, haben das ausgemacht, dass der echt sehr divers und sehr queer war. Und dass halt für die zum Beispiel auch klar war, dass ihre Transmaskulinität oder ihre Transpolitiken immer ganz, ganz viel zu tun haben mit den örtlichen feministischen, lesbisch-feministischen Politiken und so. Und das fand ich super, weil es echt so, weil es echt so einen solidarischen Netzwerkcharakter dadurch hatte. Das fand ich ziemlich gut an dem Film. Ich weiß, also er ist, glaube ich, englisch untertitelt. Ich weiß, er ist halt im Original türkisch gesprochen und er ist englisch untertitelt und ich weiß, dass an den deutschen Untertiteln gearbeitet wird. Aber der Film ist sehr lang und da wird sehr viel gesprochen. Das heißt, es kann sicherlich noch eine Weile dauern, bis der auch mit deutschen Untertiteln erhältlich ist oder verfügbar ist. Und wahrscheinlich kommt man an den jetzt nicht so einfach dran, könnte ich mir vorstellen. Aber falls Leute Interesse daran haben, können die sich eventuell bei uns einfach melden, weil wir Kontakt zu einem der Leute haben, die in dem Film vorkommen. Und dann wiederum ich weiß auch, dass der Film noch nicht so häufig gezeigt wurde und dass schon auch zum Beispiel Interesse besteht, den auch in Deutschland auch zu zeigen.
Hm. Ja. Was ich ja ganz schön fand an dem, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt eben gerade auch schon so genau gesagt hattest, dass der eben auch so so eine klassische Transmännlichkeit in Frage stellt.
Ja,
also das
habe halt ich gar nicht so gesagt. Ne?
Ja. Also das ist, fand ich ja ganz angenehm, dass halt so, also es ist eine Gruppe von Transmännern, die sich in irgendeiner Form da wiederfinden unter diesem Begriff.
Ich würde noch nicht mal sagen, dass die sich tatsächlich alle unter Transmann wiederfinden.
Ich war noch gar nicht fertig. Das ist die Gruppe, so. Also das ist so wird es halt auch öfter mal gesagt und so kommt es auch in der Filmbeschreibung vor. Und dann ist aber die Leute, die halt eben diese Gruppe mitgegründet haben und auch wer von wem was gelernt hat und wer da irgendwie mitmacht und so und wer da politisch aktiv ist, diese Gruppe ist halt von Anfang an und auch das sind auch relativ wenige Leute, die da das mitgegründet haben und so. Mit sehr nicht geschlechternormativen Ideen rangegangen, was denn jetzt alles unter Transmännlichkeit fällt. Und nicht alle, wie du Äthiopia mir schon vorweggenommen hat, nicht alle Männer, Menschen, die halt dort sich, also nicht alle Leute, die halt da interviewt haben oder eben dort aktiv waren und in dieser Gruppe waren oder sind, identifizieren sich als Transmänner. Und sagen das auch im Film. Also das und trotzdem, oder das ist trotzdem, und gleichzeitig sind sie eben Teil dieser Gruppe und das macht halt auch diese Gruppe aus. Und das ist auch, und aber auch eben die Auseinandersetzung damit, ne? Also die Kämpfe dann mit auch Gruppen, wo sie dann eben aufgetaucht sind in irgendwelchen lesbisch-feministischen Räumen oder sowas und oder eben auch wo sie jetzt hingehören und wo sie nicht hingehören und so. Das, darum geht es halt auch relativ viel. Ja. Weil, also ich kenne eben Geschichten über, also die Dokus, die ich bis jetzt gesehen habe, wo halt so Gruppen vorgestellt wurden, also organisierte Gruppen, Transgruppen, da ging es sehr häufig, da wurde sehr häufig ein eher normatives Bild von Geschlecht präsentiert.
Ja.
Ich denke an Transfilme zum Beispiel. Das ist so ein Film über deutsche Trans. Männer, glaube ich. Geht es da nur um Transmänner? Ich glaube ja. Ne? Es geht nur um Transmänner. Das ist irgendwie ein Film, da geht es um angehängt an so eine Vereinigung. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, an welche.
Ja, aber ich glaube Transfamily.
Heißen die auch so? Diese Vereinigung auch so eben?
Ja.
Und da ist, also ich weiß noch, da bin ich aus dem Kino rausgestapft und war irgendwie erst schon ein paar Jahre her, ungefähr 10, und habe irgendwie mich sehr geärgert über das normative Männlichkeitsbild und Geschlechterbild, was da irgendwie also aufgemacht wurde und präsentiert wurde, als einziges irgendwie. So. Das war nur die Frage, Penis ja oder nein. So, das war so das Einzige, was, also Penoidaufbau ja oder nein, war so das Abgefahrenste, was sie da irgendwie an Geschlechtlichkeit in Fragestellung hingekriegt haben bei diesem anderen Film. Und das war halt bei Goldtrans, da war dem Ganzen eben schon diese ganze Auseinandersetzung so ein bisschen, das ist dann immanenter.
Ja, ne?
Ja.
Also ich fand es halt schön, dass für die ProtagonistInnen halt so dieser politische Anspruch und dieser feministisch-politische Anspruch so total klar war. Das fand ich super.
Echt.
Und finde ich halt auch, also gerade in so Transmännlichkeitskontexten eher untypisch, finde ich. Oder selten, dass das so selbstverständlich damit reinkommt. Leider.
Nicht mehr.
Okay. Gut, dann haben wir jetzt tausende von Filmen vorgestellt und machen jetzt Schluss.
Nicht beileibe nicht alle.
Nee. Aber wer sich gedacht hätte,
ja. Ja. Aber unterm Strich kann man irgendwie schon sagen, Leute, falls ihr irgendwie zufällig mal im Oktober es möglich machen könnt, nach Hamburg zu kommen, das lohnt sich schon. Das kann man mal mitnehmen.
Ja. Kann man mal mitnehmen. So einfach ist es nicht.
Hm?
Es ist sehr anstrengend.
Ach so, ja, also ja schon. Aber ja, gut. Trotzdem möchte ich Leute einladen irgendwie.
Ja.
Dass man sich, ich finde es schon lohnenswert, das Event. Mhm. So anstrengend, ja. Aber.
Ja.
Und man muss ja nicht die ganze Woche. Und so.
Naja, aber man muss nicht 85 Filme gucken oder versuchen zu gucken.
Genau.
Das stimmt. Okay, wir schreiben Informationen zu allen Filmen auf die Seite und verlinken die, falls es denn Links gibt.
Na, irgendwelche Links werden wir bestimmt.
Genau, sonst verlinken wir zu den Kurzbeschreibungen auf der LSF-Seite.
Ja. Ich habe schon.
Ja, ich glaube, irgendwelche Links zu finden, die beständiger sind, ist wahrscheinlich auch schlauer, als jetzt irgendwas
Stimmt.
zu einem.
Ja. Hast du recht.
Zu irgendeinem YouTube-Video, bei dem ein Film irgendwie mit extra Kamera abgefilmt wurde von der Leinwand, der vielleicht wahrscheinlich irgendwie in kurzer Zeit wieder verschwindet.
Ist das bei dem Regarding Susan? Ach so.
Ja.
Ich dachte schon.
Weißt du das?
Ja. Okay. Wir haben Musik rausgesucht, Filmmusik. Wir dachten, fanden das ganz passend, so ein bisschen Filmmusik. Allerdings ohne Film dazu. Den könnt ihr euch selber überlegen, den Film. Wir machen mal so ein bisschen was Fantasie. Genau, etwas Fantasieanregendes. Ich finde, dass die Musik relativ Fantasie, also sehr fantasieanregend ist. Wir hatten sofort irgendwelche Bilder im Kopf, die sehr gut passen würden zu eben jener Musik. Vielleicht geht euch das ja auch so.
Dann könnt ihr Filme machen und die bei den LSF einreichen.
Oder uns schicken.
Oh wow, wir packen die dann auf die Webseite.
Wir reichen sie dann.
Unter unserem Namen, genau. Nein, wir packen, würden die dann auf jeden Fall auf die Webseite packen.
Ja.
Wenn Leute hier Filme einreichen, sofort.
Wir hatten uns bei der Aussprache des Vornamens irgendwie nicht so richtig einigen können. Ne? Wir waren bei Serge oder Serge oder irgendwie so. Ich kann deine Schrift nicht lesen.
Sergei Quadrado.
Serge Quadrado.
Mit dem Stück Adventure Movie Intro. Mhm. Bis bald.
Habt ein schönes 2015 auf jeden Fall.
Mal schauen. Also ich fände es ja schon ganz schön, wenn wir wieder einen höheren Durchsatz hinbekommen als irgendwie alle dreiviertel Jahre. Aber für heute war es das jetzt erstmal. So.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.